So, hier sitzt der Mann, der das ganze Wochenende gearbeitet hat. Du hast es dir so ausgesucht, Martin. Wie war's?
Sehr schön tatsächlich. Also Mainz ist immer eine Reise wert. Ich muss auch sagen, ich habe bislang eine gute Erfolgsquote, was Mainz angeht. Ich kann mich erinnern, die ersten beiden Spiele, die ich gemacht habe, das war einmal dieses Last-Minute-Tor von Axel Witzel und das andere Mal das Last-Minute-Tor von Gio Reyna. Und diesmal war es nicht ganz so spannend, aber halt auch genauso erfolgreich.
Kann ja auch mal schaden, nicht Last-Minute zu haben. Und für dich natürlich, ich glaube, ich darf das auch im BVB-Podcast verraten, es ist ja ein Mainzer, der dann nach Mainz kommt. Also kommst du auch richtig gebürtig aus Mainz oder wie ist deine Verbindung?
Nein, ich komme eigentlich aus Niedersachsen, von der holländischen Grenze. Habe aber 11 Jahre in Mainz gewohnt, deswegen...
Fühlst du dich da schon?
So ein bisschen als halber Mainzer zumindest.
Als halber Mainzer? Ja. Kannst du auch so quatschen, so babbeln? Babbelt man da oder was macht man da? Ich komme ja
aus Niedersachsen und da sprichst du Hochdeutsch vor allem.
Ich dachte, das wird dann irgendwann bei so einer Karnevalssession, fließt das dann so automatisch in dich über?
Da fließt vor allem was anderes.
Alles klar. Also wir haben heute volles Programm auf dem Plan in dieser Podcast-Folge und natürlich sitzt Martin hier, damit wir mit ihm zusammen auf das Spiel der Profis in Mainz zurückblicken können und wir werden auch einen kurzen Ausblick auf die Champions League, auf das Heimspiel gegen Bilbao am Mittwoch wagen. Martin wird dann gleich, Sie stehen hier schon in einer BVB Müsli-Schale. Ja, das musst du näher ans Mikro halten, damit man das hört. Bisschen ASMR hier. Das sind unsere ganzen Gewinner. Nee, noch nicht. Es ist nur ein Gewinner. Unsere ganzen Zuschriften. Ich habe tatsächlich, das ist jetzt nicht so richtig nachhaltig, ich habe jede E-Mail, die eine Telefonnummer und eine Begründung dabei hatte, ausgedruckt und sorgsam in gleich große, wie sagt man das, Pakete zusammengefaltet. Also
wirklich perfekt gefaltet, Christoph. Muss man dir lassen, das war bestimmt eine Heidenarbeit, oder?
Ja, aber ich habe mir gedacht, weißt du, wir hätten auch mit dem Finger einfach über die Inbox drüber, aber das ist dann auch irgendwie ein bisschen doof.
Das muss schon richtig sein.
Ja, das macht auch sonst nicht so.
So sieht es sehr professionell aus.
Genau, also wer die Folge vor einer Woche nicht gehört hat, wir hatten ja tatsächlich Greg Schlotti, Julian Riersen und Jan Kuto im Podcast zu Gast. Alle vier haben ein Cup-Trikot unterschrieben, Größe L. Und der Aufruf an euch war ja, schreibt uns eine E-Mail an podcast@bvb.de, schreibt uns, warum ihr dieses Trikot haben müsst und schreibt eure Telefonnummer dazu. Ganz wichtig, das ist zu Ende, die Aktion ist zu Ende. Hier wird jetzt gleich der Gewinner, die Gewinnerin gezogen. Also ihr braucht uns nicht mehr schreiben. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die ganzen Zuschriften. Dann haben wir in dem Podcast ein Exklusivinterview mit Timo Boll. 15 Jahre Weltspitze im Tischtennis. Ich muss sogar sagen, ich war ein bisschen aufgeregt, als er auf der anderen Seite vom
Timo Boll Legende.
Timo Boll ist das für ein Tischtennis, was Dirk Nowitzki für Basketball oder absolut. Boris Becker im Tennis ist. Ne? Das muss man mal sagen. Und der Mann ist neuer BVB-Markenbotschafter und glaube ich auch schon bald sogar in China für uns unterwegs. Und ja, mit dem habe ich gesprochen. Unter anderem natürlich auch darüber, was er Borussia Dortmund in dieser Saison in der Tischtennis-Bundesliga zutraut. Dann haben unsere Handballerinnen ihren ersten Sieg in der Champions League geschafft. Auch da wollen wir kurz drüber reden. Und Martin kennt sich ganz hervorragend bei unseren U-Mannschaften aus und wir schauen dementsprechend auch auf die U17, U19 und die U23. Und wir zwei legen heute für euch noch eine Spätschicht ein, denn eigentlich ist das ja der Rückblick aufs BVB-Wochenende, aber wir verlängern das Wochenende jetzt einfach mal um den Montagabend, denn um 18.30 Uhr jetzt gleich, wir können das ja ganz klar sagen, wir sitzen hier am Montagmittag, werden unsere Fußballfrauen gegen den FC Bayern München spielen. Im Stadion Rote Erde, DFB-Pokal der Frauen. Und ja, das geben wir uns jetzt gleich auch noch. Das heißt auch, ne, denn wenn ihr diesen Podcast ist es sehr wahrscheinlich Dienstag, dann ist das Spiel also schon vorbei. Also auch dazu sammeln wir gleich noch eine Einschätzung. So, wer hat denn da jetzt die ganze Zeit mit mir 4 Minuten lang geredet? Also ich bin Christoph Böckamp.
Ich bin Martin Amling.
Und jetzt kommt ein Intro.
Ihr hört den BVB-Podcast.
Ja, Martin, im Grunde genommen hast du ja gerade schon gesagt, wie dein Aufenthalt in Mainz war. Was mich immer interessiert ist ja, wie sind so die Arbeitsbedingungen, weil ich habe euch im Netradio, also Boris Rupert und dir, zugehört und du bist ja relativ lange, ich meine sogar bis in die Nachspielzeit da geblieben und für alle, die es nicht wissen, wir als Redakteure von BVB TV, wir müssen dann relativ fix runter in die Mixzone, um dann die Spieler für die Stimmen abzugreifen. Inwiefern ist dir das leicht oder schwer gefallen?
In diesem Fall tatsächlich sehr leicht, weil es ist ja so, wenn die Spieler dann gewinnen tatsächlich, das haben sie ja in Mainz getan, dann gehen sie natürlich noch in die Fankurve und lassen sich feiern von den Fans, von den vielen mitgereisten BVB-Fans. Und dann hat man eben dann noch mal fünf Minuten ungefähr, um sich ready zu machen, dann um die Stimmen zu bekommen, die wir dann auch bekommen haben. Das war natürlich sehr schön. Karim Adeyemi, Julian Brandt und Nico Schlotterbeck waren bei uns, haben bereitwillig Rede und Antwort gestanden.
Ja, das ist ein richtig gutes Trio. Und was mich mal interessieren würde, man ist ja dann, wenn du Netradio machst, du bist ja dann schon sehr im Spiel drin und die meisten machen sich ja dann auch schon direkt Notizen. Aber überlegst du dir dann auf dem Weg nach unten in die Mixzone, was du die drei fragen willst oder was du überhaupt für Spieler möchtest im Optimalfall, wenn es denn klappt? Das ist, kann ich euch direkt schon mal sagen, es ist kein Wunschkonzert.
Tatsächlich also, nicht, nein.
Also mal hat man Glück und man kriegt tatsächlich genau die drei, die man möchte, aber manchmal klappt das auch nicht so gut. Aber überlegst du dir diese Fragen auf dem Weg, hast du dir während des Spiels überlegt, ah, guck mal hier, das, da würde ich gerne nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Wie ist das?
Man macht sich natürlich zwischenzeitlich auch mal Notizen, guckt mal nach dem Spielverlauf, wie ist das, was sind die wichtigsten Szenen, wer sind die wichtigsten Protagonisten, und dann überlege ich mir meistens tatsächlich auf dem Weg runter die Fragen, so ein bisschen so einen ganz, ganz groben Ablauf, bis die Spieler dann kommen. Und dann hat man meistens dann auch schon seine Protagonisten, die man befragen möchte, hat die Fragen sich überlegt und dann läuft das meistens.
Kannst du die dann alle aus dem Kopf oder kritzelst du die auf den Zettel? So mache ich das immer.
Teils. Ich mache es mir meistens, schreibe ich es mir ins Handy.
Ah, okay.
Und habe das Handy daneben dran. Und ich musste ja auch Englisch oder bei Anselmino war es dann auch Spanisch. Ja. Ich meine, du kannst ja Spanisch. Ich muss mir das dann übersetzen und muss dann natürlich vom Handy ablesen.
Also, aber trotzdem, ich habe dein Spanisch verstanden und ich hatte das Gefühl, gut. Die anderen auch.
Danke, Internet an dieser Stelle.
ja, es ist, ich nehme meistens die Aufstellung tatsächlich mit. Wir kriegen ja immer eine Aufstellung und schreiben da ja dann auch immer drin rum, wer kam rein, wer ging raus und so weiter und so fort. Und da nutze ich meistens die Rückseite und schreibe mir dann die Fragen auf, weil es ist schon so, manchmal ist man so drin, dass du dich wirklich fragst, habe ich ihn jetzt schon nach dem Tor gefragt? Habe ich ihn jetzt schon nach der Vorlage gefragt? Weil du guckst ja auch, während du die, vielleicht, ich weiß nicht, ob euch diese Hintergründe interessieren, aber es ist tatsächlich manchmal eine Herausforderung, die kommen ja in der Regel alle zusammen. Und dann guckst du mit einem Auge, ist der andere Spieler, den ich unbedingt interviewen wollte, jetzt eigentlich schon an mir vorbei? Und dann ist man manchmal so ein bisschen raus. Und dann merkst du, okay, da die Antwort gerade zu Ende. Oh, was wollte ich als nächstes fragen? Hast du das auch schon mal so erlebt?
Nein, es kommt auch dazu, dass die Spieler natürlich auch, also wenn es die Spieler sind, die das Spiel geprägt haben, natürlich auch sehr viele Interviews noch vor uns haben. Wir sind ja meistens nicht die Ersten. Es sei denn, wir schnappen uns dann mal einen Spieler, die in die Kabine gehen. Aber zum Beispiel in Mainz war halt Julian Brandt und Karim Adeyemi, die wollten natürlich alle haben. Das heißt, die haben dann Sky gemacht, die haben die ID gemacht, die haben noch die Printmedien gemacht und dann zum Schluss mit ein bisschen Überredung dann noch BVB TV. Machen sie aber ganz gerne, weil die wissen ja auch, dass wir gute Fragen stellen.
Ja, wir wollen ja nichts Böses, ne? Also wir werden, jetzt nicht der Kanal sein, der sie in der Luft zerreißt. Also da erzähle ich, glaube ich, niemandem Geheimnis. So, pass auf, dann lass uns auf die Schlagzeilen gucken, gerne, die wir gesammelt haben. Also die Ruhrnachrichten zum Beispiel schreiben zu dem Spiel, Brandt ist der BVB-Matchwinner in Mainz.
Ja, und die Bild schreibt, Adeyemis Turn- und Turbo-Show.
Die Süddeutsche, Kovac hütet sich vor einer Ansage in Richtung München.
Und die Sportschau sagt, Dortmunds perfekte Konter hebeln Mainz 05 aus.
Ja, dann lass uns mal vielleicht direkt auf die erste Überschrift so ein bisschen eingehen. Brandt, für dich der Matchwinner?
Tatsächlich ja. Also offiziell ist es ja Karim Adeyemi geworden. Mit seinen Sprints natürlich, klar, auch bestimmt auch einer der Matchwinner. Aber das hat zum Beispiel auch Nico Schlotterbeck gesagt in den Stimmen danach. Für ihn ist es dann tatsächlich doch eher Julian Brandt, der ja, man muss ja sagen, ganz kurzfristig in die Partie kam. Es war ja eigentlich so geplant, er startet von der Bank. Dann kommt, für ihn spielt Serhou Guirassy vorne im Sturm. Ja. Der hat sich dann, ja, ich will nicht sagen verletzt, der hatte sich halt hat halt was im Oberschenkel gespürt und konnte eben nicht mitmachen. Und dann kam Julian Brandt ganz kurzfristig ran. Dafür hat er es halt top gemacht. Also seine zwei Assists waren genial. Gerade bei vor dem 1-0, wie er den rüberspielt. Das schafft, glaube ich, nicht jeder Profi.
Würde ich auch sagen. Vor allen Dingen, er hat dann in der Begründung, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so viele Interviews gesehen, ich weiß gar nicht, ob es bei uns oder bei einem Rechteinhaber war, gesagt, er hat wirklich noch hochgeguckt und hat gesehen, okay, wenn ich ihn da hinten hinspiele, ist die Chance groß, dass der Mainzer ihn vielleicht sogar selber reinschießt oder halt Daniel kommt noch dran. Und das war von ihm, also wenn man das in der Slow-Mo sieht, auch gar nicht so einfach. Also ich meine, er hat Gott sei Dank den linken dann auch benutzt, was ja dann der bessere Fuß dafür ist und den dann ja relativ sicher da reingemacht. Aber du hast recht, die war natürlich perfekt getimed.
Das sieht so einfach aus, weil es einfach nur ein Querpass ist. Aber er muss natürlich auch zwischen Torhüter und den Abwehrspielern muss er durchspielen. Und hat dann noch Svensson natürlich perfekt gefunden. Der muss eigentlich nur noch einschieben. Also super
schnell genug, damit keiner von den Mainzern drankommt. Langsam genug, dass Svensson noch hinsprinten kann.
Und auch vor dem 2-0. Natürlich ist es ein super Sprint von Karim Adeyemi. Aber Adeyemi hat selbst gesagt, das war ein schlechtes Zuspiel auf Julian Brandt.
Ja.
Und dass dann Brandt noch die Übersicht hat, nicht selbst abschließt, sondern noch das perfekte Auge hat für Karim und nochmal rüberspielt, das muss man ihm hoch anrechnen.
Ja, was ich schön fand, da hat Brandt ja gesagt, wahrscheinlich wollte Karim das Tor einfach schießen, deshalb hat er mir so schlecht rüber gespielt, dass ich direkt wieder zurückpassen musste. Aber wo wir schon bei Adeyemi sind, du hast schon gesagt, Spieler des Spiels, was mich bei ihm beeindruckt, vielleicht so konstant gut wie noch nie beim BVB. Also ist so ein bisschen mein Empfinden. Wie siehst du das?
Ja, absolut. Also ich finde auch, er strahlt eine Selbstsicherheit, eine Lässigkeit aus. Alleine wie er dann in Mainz diese Sprints hingelegt hat, dazwischen gespritzt ist und sich den Ball geschnappt hat, dann nochmal die Übersicht gehabt hat. Ich schließe jetzt nicht sofort selbst ab zu Brandt, der bekommt den Ball wieder und dann noch ganz locker links eingeschoben. Ich muss sagen, Karim Adeyemi gefällt mir sehr gut und so kannst du sicher echt gerne weitergehen.
Na und auch vor allen Dingen in der Arbeit zurück. Ne? Also ich glaube, wir haben immer schon Spiele gesehen. Ich kann mich in der letzten Saison auch an Highlight-Spiele erinnern, wo im Stadion in Dortmund die Leute aus dem Sitz gegangen sind, weil Karim Adeyemi einfach 60 Meter zurück bis zur eigenen Torauslinie, bis zur eigenen Grundlinie gerannt ist, um da noch einen Ball zu erobern. Aber das sieht man jetzt. Ich finde sowieso, seine Seite in Mainz war extrem stark. Also
absolut,
da ging ja immer wieder was. Also das, ganz, ganz starke Phase von Karim Adeyemi und ich denke, wir alle wünschen uns, dass es für den Jungen genauso weitergeht. Ja, und dann hatten wir die Headline von der Süddeutschen Ansage in Richtung München. Finde ich jetzt tatsächlich ein bisschen Quatsch, weil ich meine jetzt auch jetzt mal wirklich, sogar wenn er das wollen würde, warum jetzt, also wenn wir jetzt mal, ne, also zum Beispiel jetzt Schlotti hat ja bei Sky auch gesagt, ich bin hier, um was zu gewinnen. Also kann man ja auch sagen, finde ich auch völlig richtig so, sowas zu sagen. Aber jetzt haben wir nach der Länderspielpause im Oktober, wenn du drauf guckst, bis zur Länderspielpause im November 7 Spiele. Davon nur das gegen Köln zu Hause. Bayern, Kopenhagen, Frankfurt, Augsburg, Manchester City und HSV. Alle auswärts. Also du hast jetzt als nächstes ein Heimspiel gegen Leipzig, dann ist Pause. Also gut, jetzt haben wir erst nochmal Bilbao, aber ich sage jetzt mal in der Liga. Leipzig zu Hause, die haben, wenn mich nicht alles täuscht, jetzt auch 4-mal gewonnen. Dann fährst du nach München und hast dann immer noch 6 Auswärtsspiele und ein Heimspiel. Nach dem HSV, da weißt du so richtig, wo Borussia Dortmund steht. Weil dann bist du wirklich durch einen sehr harten Schleudergang gegangen.
Erstens das und natürlich Medien wie Sky oder die Bild-Zeitung oder auch wer auch immer, die machen natürlich aus solchen Sätzen natürlich auch relativ viel.
Ne? Weil du den Bayernjäger brauchst.
Erstens
wer
das,
ist denn jetzt der Bayernjäger?
Genau, und erstens
seid
das
mal, und
natürlich sagt Schlotti, ich bin hier, um was zu gewinnen. Oder ein anderer Spieler sagt, ich möchte gerne Meister werden. Uns erwartet eigentlich ein Hammerprogramm und die Gegner, die wir bislang hatten, sind vielleicht nicht unbedingt Titelkandidat, wenn man das so vorsichtig formulieren möchte. Und ich glaube auch, dass wir noch ein bisschen Zeit brauchen, um zu sehen, wo der BVB dann letztendlich steht.
Also ist jetzt nur meine persönliche Meinung, aber ich bin einfach gespannt, wo steht Borussia Dortmund in dieser Tabelle, wo steht oder wie war auch unsere Performances in der Champions League und natürlich ne, Pokal auswärts in Frankfurt, auch mal ein Riesenbrocken. Also wo stehen wir dann da vor der Länderspielpause im November? Da, finde ich, kannst du dann wirklich mal so ein Zwischenfazit ziehen und dann weißt du auch wirklich, was Phase ist. Jetzt so nach den paar Spielen fühle ich mich noch ein bisschen, das ist alles noch ein bisschen zu früh.
Weil die Ansagen aus München ja auch ziemlich stark sind aktuell. Also wenn man den Bayern mal zuschaut, das ist schon sehr, sehr souverän. Und da zu sagen, wir sind jetzt Bayernjäger Nummer 1 oder wir machen irgendeine geartete Ansage Richtung München, ist vielleicht doch sehr verfrüht.
Ja. So, es ist auf jeden Fall nicht so früh, um euch nochmal die wichtigsten Aussagen von den Stimmen zu bringen, die Martin eingeholt hat. Und sagt doch nochmal, welche drei Spieler es waren, weil es war wirklich
Julian Brandt und Karim Adeyemi und Nico Schlotterbeck, der nach seinem Comeback seinen zweiten Sieg im zweiten Spiel eingefahren hat. Gerade das 2:0 war bockstark ausgespielt. Kannst du mal diese Szene für uns beschreiben?
Ja, langer Ball, wie man ihn kennt. Und dann hat sich der Verteidiger verschätzt. Oder vielleicht war ich ein bisschen zu schnell. Am Schluss habe ich einen schlechten Ball eigentlich zu Jule gespielt, weil ich zu müde war. Aber am Schluss hat der Jule dann top den Ball wieder zu mir gespielt und dann einfach reingeschossen.
Extrem wichtig ist hier natürlich auch die rote Karte für Robin Zentner nach deinem Sprint. Du hast danach in Richtung eigenes Tor gejubelt. Wem galt denn der Jubel eigentlich?
Den Fans, glaube ich. Wenn ich es jetzt so richtig in Erinnerung habe.
Ja, aber die andere Richtung.
Wie? Achso, in die andere Richtung. Dann war es zu Greg, weil er einen Top-Ball zu mir gespielt hat, mich gesehen hat, einmal genickt hat und dann gesagt hat, sprung mal nach vorne. Und endlich haben wir es geschafft, dass so ein Ball mal ankommt, dass die Situation passt. Aber am Schluss sind wir alle glücklich, rote Karte gekriegt und 2:0 gewonnen.
Wir wussten ja in den letzten Jahren auch so, dass wir jetzt nicht unbedingt uns hier mit Ruhm bekleckert haben. Wir haben ja jetzt viele Spiele auch verloren und das so ein bisschen zu brechen, das war so das Motto heute. Ich finde, es hat uns echt gut getan, dass wir mit 2:0 in die Halbzeit gegangen sind. Und am Ende hätte uns vielleicht noch das ganz gut getan, wenn wir das Spiel gekillt hätten. Aber ansonsten war es vernünftig und die drei Punkte jetzt auch gerade auswärts für uns extrem gut.
Eine letzte Frage noch, diesen Pass zum 1:0 in der ersten Halbzeit. Den spielt, glaube ich, auch nicht jeder. Erklär mal bitte nicht Profis, wie schwer ist so ein Pass zu Daniel Svensson?
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich nur, dass du ihn sauber triffst. Weil ich habe auch in der Situation, ich habe tatsächlich viel überlegt, weil ich dachte so, normalerweise kannst du ihn eigentlich in den Rückraum spielen. Da war aber jetzt in dem Sinne keiner außer Maxi. Und dann habe ich es irgendwie relativ schnell realisiert, dass wenn ich ihn jetzt einfach zwischen Torwart und Verteidiger spiele, gibt es eigentlich nur zwei Optionen. Entweder schießt er ihn selber ins Tor oder er lässt ihn durch oder tritt vorbei, was er in dem Sinne oder in dem Fall auch gemacht hat. Und Daniel war dann am Ende da und verwertet ihn dann gut. Und das ist, da geht es am Ende eigentlich nur darum, dass du ihn sauber triffst. Aber wenn da irgend so ein Drecksball kommt, dann ist es einfacher zu klären.
Schlotti, dein zweiter Einsatz nach deinem Comeback. Wieder 90 Minuten, wieder ein Sieg. Wie hat es sich heute für dich angefühlt?
Ja, sehr gut. In Mainz haben wir uns immer schwer getan. Die letzten Jahre jetzt haben wir zu nullen Auswärtssieg. Ich fand auch ungefährdet, kaum was zugelassen. Sehr, sehr happy, sehr erwachsen von der Mannschaft. Und darauf können wir aufbauen und 13 Punkte aus 5 Spielen können wir sehen lassen.
Wer wäre für dich heute Man of the Match, wenn du einen wählen könntest?
Ja, schwer zu sagen. Ich finde, die drei vorne haben es echt gut gemacht. Natürlich Maxi, glaube ich, kein Score, aber Jule legt 2 auf. Karim spielt ein echt gutes Spiel. Haben sehr, sehr viel gearbeitet, deswegen freut es mich vor allem für Jule, weil ich weiß, was er immer abbekommt von den Medien oder von den Fans. Der Junge hat Qualität und ich glaube, so wie er es 1:0 auflegt, das ist ein Pass, den spielen nicht viele und der ist perfekt getimed und das freut mich extrem für ihn. Und ich glaube, das Zweite hat ihn Karim auch ein bisschen nicht so gut angespielt, der macht ganz, ganz viel draus. Deswegen sagen wir mal Jule heute Man of the Match.
Das waren Karim, Schlotti und Jule aus Mainz und Martin, Mittwoch schon. Also eigentlich ist es der BVB-Rückblick oder der Rückblick aufs BVB-Wochenende, aber ich glaube, das fände jetzt keiner, der diesen Podcast hört, besonders schlau, wenn wir jetzt gar nicht über Bilbao sprechen würden. Die sind aktuell 10. in der spanischen ersten Liga, in La Liga, am Wochenende 1:0 verloren bei Villarreal. Gegen die spielen wir ja auch noch. Und ich denke, den Starspieler von denen kennt jeder, Nico Williams. Hat mich auch
heiß begehrt, ne?
Ja, genau, hat mich überrascht, dass er da geblieben ist, aber ist ja auch ein Statement.
Wahrscheinlich alles sehr familiär da bei Bilbao.
Ja, ja, fast auch nur Spanier, beziehungsweise ne, da aus der Ecke, das kennt man ja.
Wenn man sich wohlfühlt, warum nicht da bleiben bei seinem wahrscheinlich Herzensverein?
Genau. Bilbao hat sich letzte Saison als 4. qualifiziert für die Champions League und was wir nicht verschweigen sollten, auch in der letzten Saison den spanischen Pokal gewonnen. Was wir euch anzubieten haben, ist, wir streamen am Dienstag, also wahrscheinlich der Tag, an dem ihr diesen Podcast hören wird, die Pressekonferenz um 14 Uhr mit den beiden Nikos. Nico.
Nicht Nico Williams.
Nein, nicht Nico Williams. Wobei, wer weiß, ob die den dann auch noch am Abend in der Pressekonferenz, das wissen wir nicht, von Bilbao mit auf die Bühne schicken. Es kommen ja immer der Trainer und ein Spieler. Bei uns ist es Nico Schlotterbeck und natürlich Niko Kovac. Und am Spieltag, am Mittwoch, gibt es von uns wieder eine Watchparty. Ich weiß nicht, wie viele von euch beim Auftakt in die Champions League unsere Watchparty bei YouTube und bei Twitch geguckt haben. Waren auf jeden Fall einige von euch. Hat uns sehr gefreut. Und Stefan ist auch tatsächlich wieder, Kollege Stefan Gabele, der ist wieder am Start mit zwei Leuten. Ich verrate noch nicht, wer zu ihm in unser schönes neues Streaming-Studio kommen wird. Jedenfalls ab 20.30 Uhr am Mittwoch bekommt ihr alle Infos zum Spiel vor dem Anpfiff. Ich treibe mich im Stadion rum und werde mal versuchen, in den Katakomben noch die letzten Infos zur Aufstellung und so weiter für euch zu bringen. Und ihr könnt das natürlich sehr gerne, unsere Watchparty als Second Screen nutzen oder, wenn ihr keinen DAZN habt, ja, dann auch sehr gerne als First Screen. Also wir werden euch das Spiel da zwar nicht übertragen, aber die drei haben ein bisschen was vor, bringen jede Menge Statistiken mit und ja, werden das Spiel auf ihre Art und Weise kommentieren. Martin, werden wir dich irgendwann auch mal in einer Watchparty sehen? Was meinst du?
Wenn ihr mich einladet, sehr gerne. Was du gerade ja schon angesprochen, wir haben wirklich ein schönes neues Studio.
Es riecht leider noch ein bisschen neu. Es riecht
aber gut neu.
Ja, aber nicht wie ein neues Auto, sondern eher so wie frisch tapeziert.
Ja, so ein bisschen nach Holz. Sind ja, auch so
ja, definitiv nach Holz.
Akustikpaneele hier.
Genau,
richtig schick gemacht. Ja. Lasst euch das nicht entgehen, falls ihr das Spiel nicht live sehen könnt.
Ja, 20.30 Uhr auf dem YouTube-Channel von Borussia Dortmund oder bei Twitch. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, auf den ich mich ehrlich gesagt schon seit Tagen gefreut habe.
Ihr hört's schon.
Ja, die Auslosung. Also nochmal wirklich ganz, ganz toll, wie viele sich bei uns gemeldet haben. Vor allen Dingen, also wir haben wirklich Mails aus Luxemburg, aus Österreich und aus ganz Deutschland bekommen. Ganz viele Eltern sind dabei, die ihren Kindern das Trikot schenken wollen würden. Also Martin, BVB-Fans, eher selbstlose Menschen. Ja, und ehrlich gesagt auch ein paar, die gesagt haben, das Geld ist gerade ein bisschen knapp, kann ich mir nicht leisten, so ein 100-Euro-Trikot.
Ist auch teuer, ne?
So fühle ich muss man auch. Ja, nee, sag ich ganz ehrlich. So, das heißt, wir werden jetzt eine Menge Leute, die uns geschrieben haben, enttäuschen, aber eine Person, wenn sie denn gleich ans Telefon geht,
sind sehr gespannt.
Die werden wir sehr glücklich machen können.
Ich sortiere schon mal ein bisschen vor, guck mal nicht hin.
Er raschelt eigentlich.
Ich greife noch ein bisschen rein hier. Das fühlt sich gut.
Ganz wichtig ist natürlich, der Gewinner oder die Gewinnerin muss jetzt gleich auch ans Telefon gehen. Das war der ganz klare Deal und da hilft dann auch kein späteres Zurückrufen. Dann gucken wir mal. Martin hat einen Zettel. Welcher Name steht ganz oben, ohne Nachname?
Joy.
Joy. Steht da, wo Joy herkommt? Nirgendwo.
Tatsächlich nicht, nein.
Okay.
Ich kann ja mal vorlesen, was sie schreibt.
Sehr gut, mach das
mal. Hey, liebes Podcast-Team, ich habe großes Interesse an dem zu verlosenden Cup-Trikot. Zum einen liebe ich das schlichte Design, zum anderen, dass dank dem Podcast unter anderem die Unterschrift meines Lieblingsspielers, mein Nummer 1, Gregor Kobel, drauf ist. Es ist außerdem die erste Saison, in der ich stolze Besitzerin einer Dauerkarte bin. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.
Aber wirklich.
Super gerne würde ich beim nächsten Heimspiel im neuen Trikot auflaufen. Liebe Grüße, Joy. Bringen wir mal ein bisschen Joy nochmal in die Geschichte hier, oder?
Hier ist die Handynummer. Bisschen Joy. Ja, ich muss jetzt erstmal hier versuchen, Bluetooth an den Start zu kriegen.
Dann versuchen wir es, oder?
Dann versuchen wir Joy jetzt mal anzurufen. Gott, ich bin richtig aufgeregt. Das kann man sogar hören, dann mache ich das jetzt mal, sonst kann man die Nummer wahrscheinlich anhand der Töne erkennen. Das gibt's ja, da gibt es ja heutzutage Leute, die das können. Oh, die hat aber die richtige Endung hinten.
Ja, ja. Na? Verraten wir jetzt
nicht,
was
es gab ist. Es gab auch einen, der hat mir geschrieben, sorry für die letzten beiden Ziffern. Kannst dir vorstellen, was der für eine Endung hinten hat. Lass mal kurz gegenchecken, das ist auch die richtige. Ja, das sieht ziemlich gut aus.
Muss ich Joy jetzt mit einem Codewort melden? Oder?
Nee, aber ich habe schon überlegt, ob wir uns melden. Hier ist der Merchandising-Store von Schalke 04 oder so.
Um Gottes Willen.
Das machen wir nicht.
Um Gottes Willen. Nein, legt sofort wieder auf.
Wir sind jetzt ehrlich und hoffen einfach mal, dass Joy dran geht.
Auf geht's, Joy. Jetzt oder nie.
Geh ans Telefon, Joy. Wenn die Mailbox dran geht, ist es zu spät, oder?
Ich glaube, ja. Müssen wir leider noch jemand Neues ziehen.
Ihr Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar.
Wir müssen nochmal ziehen. Joy, wenn du die Folge hörst, es tut uns leid, aber das war der Deal. Martin darf nochmal rascheln. Das war der Deal. Das hatten wir in der letzten Folge, hatten wir das ganz klar gesagt. Ihr müsst bereit sein, dass wir euch am Montagmittag anrufen und ihr müsst drangehen. Und wenn ihr nicht drangeht, dann wird nochmal neu gezogen. Und Martin zieht neu.
Ich habe den nächsten Zettel in der Hand. Und da ist ein bisschen mehr Text. Gerhard von den Ösi-Borussen.
Ach, Quok. Gerhard von den Ösi-Borussen.
Kennst du den?
Nee, ich war ja mit den Ösi-Borussen, ich bin ja mit denen mal mitgefahren.
Hab ich gesehen, ja.
Von Österreich. Schöne Doku. Ich muss allerdings zu meiner Schande sagen, ich wüsste jetzt nicht, ob ein Gerhard dabei war.
Ist er schon ein paar Jährchen her,
vielleicht,
oder?
Ja, das ist schon ein bisschen her. Ja. Und vielleicht werden wir es ja gleich mal rausfinden, wenn er dran geht. Aber jetzt lies mal erstmal, was hat Gerhard denn geschrieben?
Hallo ihr Lieben, ich würde gerne an der Verlosung des Trikots teilnehmen. Ihr habt gefragt, warum? Weil ich es gerne in einer Auktion für einen guten Zweck weitergeben würde. Aha, habe ich schon öfters gemacht. United Charity bei den Jungs des 0231 Kollektiv oder auch bei uns der Nikolaus-Veranstaltung im Dezember. Weihnachtsmann im Ösi-Borussen-Bus verteilt Geschenke an Kinder. Gerade mit den Unterschriften kommt doch immer gut Geld in die Kasse, mit dem man Gutes tun kann. Liebe Grüße vom Bodensee, Gerhard.
So viel zum Thema Selbstlos, du.
Und er hat eine österreichische Nummer mit einer Zahl hinten dran. Und er schreibt in Klammern, ja, ich weiß, falsche Zahl hinten dran.
Ach, er war
aber
das.
Aber das hat sich leider nicht vermeiden lassen.
Ah, guck mal, da haben wir ja gerade noch drüber geredet. Ja, genau, den meinte ich. Witzig, und den ziehst
also,
du dann
Gerhard,
auch.
Also, Gerhard, jetzt mal gucken.
So, dann machen wir jetzt hier mal Versuch Nummer 2. Jetzt muss ich ein Plus.
Die letzten beiden Ziffern weißt du, Christoph.
Wieder, ja, genau, Moment. Für Österreich. Das kann ich ja sagen, 4-3 für Österreich. Ja, die letzten beiden Ziffern sind wirklich ein Skandal. So.
Kann ja nichts für.
Gucken wir jetzt mal. Der Gerhard am Bodensee. Mal gucken, ob der Anruf was wird. Hörst du was? Ich höre ihn nicht.
Hallo Gerhard.
Hallo, hallo.
Wer spricht denn da?
Ja, wer ist da?
Hier ist Borussia Dortmund.
Hallo Gerhard.
Wir hätten gerne den Gerhard von den Ösi-Borussen gesprochen.
Ja, das bin ich. Hallo.
Hier sind Christoph und Martin vom BVB-Podcast. Du hast dir wahrscheinlich gedacht, warum ruft mich hier eine unbekannte Nummer an? Wer will mir hier irgendwas verkaufen?
Ja, genau. Das ist nämlich nervig. Jede Woche mindestens 3 Mal. Und ich habe eben so einen Trick gehört, dass man eben ein paar Sekunden warten soll. Und der Automat, weil meistens sind das Automaten, legen dann auf. Und jetzt habe ich aber gewundert, weil ich jetzt meine Stimme gehört habe. Das kann eigentlich nicht der Fall sein.
Hör mal, dieser Podcast hat in diesem Moment schon seinen Auftrag erfüllt, weil du gerade einen unfassbar guten Lifehack schon erzählt hast. Ich habe mich auch immer gefragt. Beziehungsweise ich gehe oft einfach gar nicht dran und dann quatschen die mir auf eine Voicemail. Und dann, beziehungsweise merkt die Maschine irgendwann, dass keiner mehr antwortet. Aber ich glaube, dieses Problem haben in der heutigen Zeit wir alle. Aber du kannst dir vorstellen, wir rufen dich aus einem sehr, sehr schönen Grund an. Und wenn ich mir deinen Text, oder Martin hat ihn gerade vorgelesen, so durchlese, dann, also es hätten natürlich alle verdient, die was eingesendet haben. Aber bei dir hat es ja noch einen selbstlosen Hintergrund. Gerd, du hast das unterschriebene Cup-Trikot gewonnen.
Mal, das ist super, das freut mich jetzt wirklich toll, das ist echt toll. Also ich kann es auch verstehen, natürlich will das jeder haben, das ist klar und so. Und ich muss sagen, mir persönlich wäre jetzt L auch ein wenig kleiner, ich bin etwas, wie soll ich sagen, unförmiger für L, quasi Nummer rein. Aber eben für mich ist wichtig einfach so die Geschichte, dass so Dinge einfach auch vielleicht was Gutes bewirken können und wenn man Unterschriften drauf hat, ist natürlich so ein Trikot einfach immer mehr wert und dann kann man es auch gut versteigern für irgendwas. Also,
soll denn auch ein Flock hinten drauf?
Super. Das ist immer schwierig, also, aber
unterschrieben haben sie eh alle vorne, also wenn du es einrahmen willst, dann muss es eh mit dem nach vorne. Ich kann dir übrigens schon sagen, man erkennt eigentlich fast alle Unterschriften und wenn man weiß, welche 4 drauf unterschrieben haben, kriegt man das mit dem Ausschlussverfahren hin. Dieser kleinere Kringel ohne Nummer, das war Schlotti. Also der hat die unauffälligste, der hat die unauffälligste Unterschrift. Die anderen, die kriegst du hin. Kann man gut hinkriegen.
Ja, mir ist das auf einer Weihnachtsfeier mal aufgefallen, dass ein paar eben immer die Trikotnummern hinter Türmen, dann habe ich gedacht, ey,
das
eigentlich
hilft.
Eine super Idee, weil hilft. Man eben später das Gekrickel jetzt immer lesen kann und dann weiß man sofort, wer es ist.
Absolut. Genau. Weißt du, wie viel Glück du gehabt hast? Wir haben nämlich vor dir eine andere Gewinnerin gezogen und die ist nicht ans Telefon gegangen.
Boah.
So viel Schwein hast du gehabt. So viel Schwein hast du gehabt.
Super.
Hör mal, da du von den...
Gerade wenn ich morgen im Zug sitze nach Dortmund, morgen rede ich mal wieder die 700 Kilometer Reise an.
Ey.
Genau, Spiel mache ich dann am Mittwoch.
Ja, ihr habt doch, genau, du kannst das Trikot auch abholen, ehrlich gesagt. Kommst einfach vorher hier vorbei, ist doch super. Dann brauchen wir es dir gar nicht zuschicken, wenn du eh schon in Dortmund bist.
Ja, das ist
also ich muss, oder ich darf ohnehin arbeiten bei dem Spiel. Von der Hinsicht, werden wir uns da sicherlich finden. Aber ich muss dich mal fragen, du fährst mit dem Zug dahin, wann fahrt ihr denn? Weil ihr habt ja einen überragenden Bus von den Ösi-Borussen.
Ja, ja.
Wann kommt der denn das nächste Mal wieder hochgefahren nach Dortmund?
Ja, eigentlich, also wir haben geplant gehabt eigentlich fürs Leipzig-Spiel. Und da sind aber viele von unseren Mitgliedern Leipzig und so, wir haben da so gewisse Abneigung. Und dann haben wir gesagt, nee, und jetzt ist, also dann die nächsten Busfahrten.
Der sind Österreicher.
Ja, also selbst wenn mir schmecken würde, würde ich sie trinken aus dem Grund raus. Wir haben eigentlich geplant, so die nächsten Fahrten bis Weihnachten. Und es ist aber interessanterweise natürlich erst München steht an als Auswärtsfahrt, Augsburg steht an und Freiburg. Also die drei werden wir mit dem Bus fahren, weil sie natürlich von uns aus am nächsten sind. Ja. Das sind dann so 200 Kilometer knapp. Und nach Dortmund ist nächstes Mal das Spiel gegen Hoffenheim.
Okay.
Kann das sein? Also da ist der Weihnachtsmarkt. Wir haben dann gesagt, wir nehmen den Weihnachtsmarkt mit und der macht, glaube ich, an dem Wochenende davor gerade auf. Und da sind wir aber mit zwei Bussen sogar oben. Ja. Also,
Heimspiel in Dortmund in Kombination mit dem Weihnachtsmarkt kann sehr gut werden, kann aber auch ganz schlimm enden. Aber das wisst ihr bestimmt schon, ne?
Wir haben schon Erfahrung. Also,
wir müssen natürlich noch wissen, seit wann bist du eigentlich BVB-Fan?
Fan bin ich eigentlich so seit 2012, 2013. Und
relativ spät, ja.
Aber so richtig mit Mitgliedschaft dann beim BVB bin ich eigentlich erst, wo der Jürgen Klopp dann gesagt hat, er hört auf. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt wird es Zeit, dass ich Mitglied war, weil da muss es weitergehen. Und das war so der richtige, das war dann so der richtige Aufhänger. Ich war dann das erste Mal im Stadion, war ich wirklich am Mittwoch hat er die PK gehalten, dass er aufhören wird zur Saisonende. Und dann war das Spiel gegen Paderborn, glaube ich, am Wochenende und da waren wir dann das erste Mal oben.
Wenn wir dich schon am Telefon haben, wollen wir natürlich von dir wissen, wie gefällt dir aktuell der BVB? Was für einen Eindruck hast du von dieser Mannschaft? Was für einen Eindruck hast du von dem Spielstil? Wie geht's dir damit?
Also es ist natürlich, wie soll ich sagen, ich war natürlich auch eher bei der skeptischen Runde, als so dann der Niko Kovac damals dann vorgestellt worden ist, ob das nach Dortmund passt und so. Und so, ich war dann das erste Spiel auf St. Pauli, war ich oben und ja, oh nee, jetzt fangen sie wieder so an wie letztes Jahr. Aber jetzt muss ich sagen, wirklich, also gut ab, was sie hin. Also es schaut Woche für Woche eigentlich für mich immer besser aus und man merkt natürlich auch Schlotterbeck wieder zurück und da ist gleich eine ganz andere Spieleröffnung mit dabei und so.
Ja. Genau, das war die erste WhatsApp, die ich an die Kollegen hier geschrieben habe. Mensch, was habe ich die Spieleröffnung vom Schlotti vermisst.
Ja, das war teilweise dann natürlich schon immer viel hinten rum, viel Ballbesitz, viel hinten rum und so. Und die individuelle Klasse von den Spielern vorne hat es dann oft gerichtet. Aber jetzt habe ich das Gefühl, so eben seit er wieder dabei ist, dass man einfach auch eine Weiterentwicklung erkennt, wie Dortmund eigentlich generell Spieler will. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Eigentlich muss ich echt sagen, das freut mich momentan sehr. Und der Auftakt ist natürlich klasse. Jetzt, wie gesagt, man muss jetzt vielleicht auch noch warten, wie jetzt das Bayern-Spiel ausgeht. Dann fahre ich jetzt persönlich nicht mehr hin.
Oh, die letzten beiden Male waren in Ordnung, würde ich sagen.
Und dann gab es halt ein, keine Ahnung, 5-0, 4-0, 6-0, ich weiß nicht was mal. Und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt so oft hinfahren, bis wir wieder gewinnen. Und dann fahre ich nochmal hin. Und eben, wie du es gesagt hast, wir haben ja dann gewonnen. Und dann war das für mich dann, für Gott sei Dank, jetzt muss ich mir das noch nicht mehr antun.
Gerhard, jetzt bekommst du ja natürlich ein Trikot mit den ganzen Unterschriften unserer Spieler. Gibt es denn einen aktuellen Lieblingsspieler von unserem BVB?
Ich meine, meine Lieblingsspieler waren natürlich Marco Reus und der Mats Hummels, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber so Schlotterbeck ist für mich momentan einer unter Brand, muss ich auch sagen. Und Brand finde ich, weil ich auch den so super toll finde, wie der immer reflektiert die Interviews gibt. Das ist wirklich anders wie viele anderen, die halt irgendwelche Floskeln dann sagen.
Ja, kann nur zustimmen. Wir haben ihn auch immer sehr gerne vom Mikro, das stimmt.
Ja.
Gerhard, eine letzte Frage noch. Jetzt hast du das Cup-Trikot bekommen und du hast ja, wir haben deine Nachricht ja vorgelesen, vor, es wahrscheinlich für den guten Zweck zu versteigern, also nochmal Geld damit zu machen, was dir auch absolut freisteht. Hast du schon eine Idee, was du genau vorhast mit dem Trikot, also wo genau man es dann kriegen kann?
Also entweder wird das, also es wird entweder bei uns auf, wir machen immer diesen Nikolaus-Event Anfang Dezember, wo praktisch Nikolaus in unserem Bus sitzt und dann kommen die Kinder aus Vorarlberg und da ist ja ringsum auch Bewirtung und alles und da wird das vielleicht im Rahmen dieser Tombola, das ist der eine Ansatz. Der andere, ich arbeite gern mit dem Jimmy von den 0231 Kollektiv aus Kamen oder Hameln, ich weiß nicht genau. Zusammen mit dem haben wir auch schon zusammen was versteigert, weil der doch ziemlich viele große Fanbase hat.
Ja, ich meine, der ist bei Instagram, ist ja ziemlich groß, ne?
Der ist bei Instagram drin, macht ziemlich viel und hat jetzt auch irgendwie so einen Treffpunkt, wo Inneneinrichtungen in Dortmund für Kinder und so. Und das finde ich eigentlich auch, also so diese zwei Ansätze sind für mich. Auf der einen Seite so ein bisschen lokal ist immer für mich wichtig, aber so auch den Blick dann eben auch. Borussia Dortmund ist in Dortmund, also wäre das auch echt schlecht, wenn es da im Umfeld von denen was gibt. Also ja. Wir sind oft in einem Hotel und da ist gegenüber auch diese Bank für die Obdachlosen. Das finde ich auch eine gute Idee. Also irgendwie so, das Gasthof, genau, für die Obdachlosen. Also finde ich auch eine gute Idee. Also irgendwie so in die Richtung wird es gehen. Ja.
Sehr gut.
Und wenn ich mir so überlege, wenn da so ein Flock drauf wäre, vielleicht der Schlotterbeck wäre, der Nico wäre vielleicht.
Ja. Da gute reden wir Idee. Dann am Spieltag noch drüber und genau wir das übergeben, das machen wir dann nach dem Podcast noch miteinander aus. Gerhard, herzlichen Glückwunsch, du hast das Cup-Trikot gewonnen, es tut mir leid oder uns tut's leid für alle anderen, die geschrieben haben, aber vielen, vielen Dank für eure vielen Nachrichten, die ja zum Teil wirklich auch sehr, sehr persönlich waren. Ihr hättet es mit Sicherheit alle genauso verdient gehabt, aber es geht nach Österreich. Gerhard, einen schönen Tag noch und wir melden uns dann später nochmal. Ne?
Vielen Dank nochmal. Danke.
Jo, ciao, ciao. Tschüss. So, weiter geht's mit der U23 beziehungsweise mit den U-Mannschaften. Martin, schön, dass du da bist, denn darf man das, wie wollen wir das unseren Hörerinnen und Hörern erzählen? Du sitzt fast immer am Trainingsgelände, selten an der, also wir haben ja zwei Geschäftsstellen hier gegenüber vom Stadion an der B1 und man muss schon sagen, also wenn wir Themen für die U-Mannschaften haben, du kennst eigentlich dich am besten da aus, du hast die beste Connection zu den Trainern, zu den anderen Leuten rund um die Mannschaften, einfach in unser Nachwuchsleistungszentrum. Ja, und deshalb bin ich gespannt, wie du auf die Spiele zurückblickst, die U23, wir fangen einfach mal an, spielt 1:1 im Stadion Rote Erde. Als ich das Ergebnis erstmal gesehen habe, wusste ich nicht, soll ich mich jetzt freuen oder ärgern? Wird dir wahrscheinlich allen in der U23 genauso gegangen sein.
Ich glaube auch, ja, es war ein Elfmetertor in Minute 90 plus 6. Also Toni Reitz, unser Kapitän, hat da sicher verwandelt. Das musst du natürlich, also ne, da musst du in dieser letzten Aktion vor dem Schlusspfiff erstmal die Nerven haben, den zu machen. Das muss man erstmal so sagen.
Ja. Und er hat wirklich sehr sicher gemacht.
Ja, ja,
ne?
Da ist aber auch gut drin, muss man sagen. Also letztlich mit Ach und Krach ein Punkt. Ich glaube schon, dass sich das Team von Daniel Rios sicher mehr erhofft hat. Vor der Saison wurde unser Zweiter ja schon so als Mitfavorit auf den Aufstieg genannt. Aber man vergisst schnell, dass so eine U23 eigentlich jede Saison einen großen Umbruch erlebt.
Ja.
Also wenn man allein schaut, welche Spieler den Verein verlassen haben. Franz Rogo, Rodney Elongo-Jombo, Julian Hetwer, Marcel Lotka, Yannick Lührs, Paul Besong. das waren alle mehr oder minder Stammspieler in der vergangenen Saison.
Der Trainer ist auch nicht mehr da.
Der Trainer ist auch nicht mehr da, ist nach Dänemark gegangen. Jetzt kommen halt viele Spieler aus dem eigenen Nachwuchs ins Team, was ja auch gewünscht und gefördert wird. Nick Czerny zum Beispiel, Ousmane Diallo, Elias Benkara, Jonas Feddersen, Moussa Kaba, manche von ihnen anfangs noch verletzt, die haben alle noch in der letzten Saison U19 gespielt. Also man muss ein bisschen Geduld haben, glaube ich, dass die U23 jetzt alle Mannschaften herspielt. Das war auch jetzt nicht wirklich zu erwarten.
Ich glaube, die müssen erstmal ankommen auch so,
ich glaube,
ne? in dieser Regionalliga. Die Schlagzeilen zum Spiel. Reviersport schreibt, Bonner SC verpasst Überraschung knapp. Last-Minute-Schock beim BVB 2.
Die Ruhrnachrichten, Reiz bewahrt BVB U23 vor Heimpleite gegen Bonn.
Und OneFootball schreibt, Toni Reiz rettet U23 einen Punkt gegen Bonn. Ja, im Prinzip haben wir schon drüber geredet. Ist das jetzt ein glücklicher Punkt? Ist das blöd, dass du das Heimspiel nicht gewonnen hast? Ich glaube, es ist ein bisschen was von beidem. Also ich habe jetzt mir die Chancen angeguckt, also die Highlights. Und man muss schon sagen, also sehr auffällig war bei Bonn halt Cueto, der gefühlt irgendwie an jeder Offensivaktion der Gäste beteiligt war. Der macht dann ja auch das 0:1 nach 65 Minuten. Dann hat unter anderem Jordi Paulina die Chance auf den Ausgleich. Ja, und dann, als eben kaum noch einer dran geglaubt hat, also den Foul-Elfmeter-Pfiff, den gibt es in der 94. Minute tatsächlich auch für einen Foul an Paulina. Und dann dauert es nochmal 2 Minuten, ehe Kapitän Toni Reiz den dann auch wirklich sehr, sehr sicher verwandelt. Und ja, unsere U23 steht nach 10 Spielen auf Platz 8 in der Regionalliga West. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, Martin, das sagt jetzt erstmal auch noch gar nichts aus, weil da schlagen halt alle Mannschaften alle auch irgendwie gefühlt, oder?
Genau, also gerade Platz 1 Fortuna Köln mit 21 Punkten, das sind jetzt schon 6 Punkte Vorsprung, aber wir sind auch erst am 10. Spieltag, das muss man dazu sagen. Ich glaube auch, dass in dieser Liga tatsächlich jeder jeden schlagen kann. Also unsere U23 hat sich so ein bisschen schwer getan gegen Mannschaften, die eher in der unteren Tabellenhälfte zu finden sind, eben Bonner SC, die gerade Platz 14 belegen, oder auch den Wuppertaler SV, da hat man auch nur unentschieden gespielt, aber dafür hat man dann zum Beispiel gegen Gütersloh gewonnen, die jetzt auf Platz 4 stehen. Also tatsächlich, ich glaube, diese Liga muss sich noch so ein bisschen finden. Borussia Mönchengladbach 2 zum Beispiel war auch sehr gut in den ersten Spielen. Die sind jetzt auch wieder ein bisschen abgestürzt, sind jetzt mittlerweile punktgleich mit uns. Also insofern glaube ich, muss man den Ganzen noch ein bisschen Zeit geben, um da jetzt eine Bewertung vornehmen zu können.
Als nächstes geht es jetzt zum Tabellenführer nach Köln, zur Fortuna. Die haben in 10 Spielen erst einmal verloren und die beste Abwehr der Liga. Also klingt nach einem ziemlich dicken Brett.
Eine Tordifferenz von 18, das ist schon
eine Ansage. Ja, genau, das gibt schon so einen Hinweis. Ja. Aber unser BVB hat ja auswärts jetzt auch schon 3-mal gewonnen. Ist, glaube ich, auswärts sogar stärker als zu Hause im Moment. Ja, also, du hast es gesagt, warum nicht auch da? So, weiter geht's zu U19. Und da haben wir jetzt eventuell gleich nochmal einen Namen, den hast du gerade schon bei der U23 genannt. Die feiert einen 4:0 Heimsieg, auch gegen eine Mainzer Mannschaft, aber gegen den TSV Schott Mainz. Die U19 bleibt damit natürlich Tabellenführer in ihrer Vorrundengruppe der DFB-Nachwuchsliga. Ja, und einer hat dem Ganzen gefühlt mal wieder seinen Stempel aufgedrückt.
Ja, mal wieder Matisse Albert, der ist natürlich aktuell in bestechender Form, muss man tatsächlich sagen. Gegen Schott Mainz, wie gesagt, mit einem Dreierpack, und er führt jetzt auch die Torjäger-Tabelle in der Gruppe H der DFB-Nachwuchsliga an. Aber auch Leute wie Samuel Inacio, die sind sehr treffsicher. Jetzt gegen Schott Mainz hat auch Luca Reggiani eigentlich einen Abwehrspieler getroffen. Also in dem Team läuft es aktuell. War eine sehr gute Generalprobe vor dem schweren Spiel in der Youth League.
Ja.
Jetzt am Mittwoch gegen Athletic Bilbao. Und der Trainer Felix Hirschnagel hat es ja schon vor Turin gesagt, durch solche Spiele in der Liga, da holst du dir das Selbstvertrauen. Und in der vorherigen Ligapartie gegen Essen hat die U19 das erste Mal in der laufenden Saison Punkte liegen lassen. Also somit umso wichtiger, jetzt einen souveränen Sieg einzufahren und mit einem guten Gefühl in dieses zweite Youth League Spiel zu gehen. Ich glaube, das ist extrem wichtig.
Ja, in Essen haben wir 2:2 gespielt, für alle, die das nicht mehr so ganz parat haben. Also Anstoß für das Youth League Spiel gegen Bilbao ist am Mittwoch um 16 Uhr im Jugendstadion in Brakel. Ihr könnt euch das Spiel auch bei BVB TV angucken. Ja, und
Kommt vorbei. Ich glaube, die Jungs brauchen echt jede Unterstützung, die sie haben können. Und dann ist es auch noch, ist noch Zeit genug, ins Profistadion zurückzufahren.
Den Stau, also so viel Stau kann es auf der B1 gar nicht geben, dass man das nicht mehr hinkriegt. Ja, und man muss ja auch mal dazu sagen, das haben wir ja auch im Podcast vor einer Woche zum U19-Trainer Felix Hirschnagel gesagt, wie wir uns das Spiel in Turin, also vor allem die erste Halbzeit hier im Büro, angeguckt haben und uns an den Kopf gefasst haben und gedacht haben, du meine Güte, was spielen die denn für einen extrem attraktiven Stiefel darunter.
3:0 zu führen zur Halbzeit in Turin, das ist nochmal eine richtige Ansage.
Gegen so eine erwachsene Mannschaft.
Sehr erwachsene Mannschaft. Ich habe das, ich weiß noch, ich war ja vor Ort, um für unsere Youth League Doku zu drehen und dann kamen die Spieler von Turin auf den Platz und ich dachte, ist das die U19? Weil die waren alle einen Kopf größer als unsere Jungs. Und wir dachten, okay, das wird ein richtig schweres Ding und dann führt man da zur Halbzeit mit 3:0 und wenn man ehrlich ist, kannst du ja eigentlich auch 4:0 führen, wenn Samuele Inacio die eine Chance nicht liegen lässt.
Ja.
Ja, und dann, ihr habt es wahrscheinlich das letzte Mal dann auch besprochen, hat man dann 2 Tore gefangen in der zweiten Halbzeit und dann hat man schon überlegt, oh, ob das jetzt doch noch schief geht, aber sie haben es noch gezogen. Ging nicht
schief, haben sie noch gewonnen, ja. Und Elias Benkara hat sein Debüt in der U19 gegeben, den hast du ja gerade noch bei der U23 zu Recht genannt, was halt daran liegt, dass momentan echt viele ausfallen und viele fehlen. Und da kann man nur hoffen, denn jetzt kommt eine englische Woche. Am Samstag geht es im DFB-Pokal gegen St. Pauli, also echt ein straffes Programm. Ja, das Trainer Felix Hirschnagel, also jetzt gegen Schott Mainz hat er 4 Leute auf der Bank gehabt.
Ja, also es fallen Leute durch Krankheit aus, wie zum Beispiel gerade der Torhüter, Aaron Held, der ist ja normalerweise Stammtorhüter, ist, fällt mit einem Infekt aus, ist auch kurzfristig ausgefallen vor dem Spiel in Turin. Julian Fröse hat ihn im Tor ersetzt. Also es gibt immer wieder Spieler, die ausfallen, aber zum Beispiel auch ein Moussa Kaba, der jetzt eigentlich in der U23 spielt, ist langzeitverletzt. Zum Glück ist Thierry Fidjitatsimeta wieder aufs Feld gekommen. Der war auch lange, lange verletzt, konnte jetzt seine ersten Minuten sammeln. Aber ja, die Verletzungsmisere oder die Ausfallmisere, die bleibt der U19 so ein bisschen treu. Deswegen gucken wir mal, wen sie dann am Mittwoch gegen Bilbao aufs Feld kriegen.
Du hast so den redaktionellen Hut auf bei unserer Doku über die Reise der U19 durch die Youth League. Wird von uns wieder produziert für unseren YouTube-Kanal und für BVB-TV. Ich habe den Leuten in den letzten Folgen versprochen, möglicherweise gibt es noch mehr Behind the Scenes, als sie es von der letzten Saison kennen. Inwiefern glaubst du, habe ich mich da zu weit aus dem Fenster gelehnt oder können wir dieses Versprechen einlösen?
Tatsächlich gar nicht, Christoph. Also wir können das Versprechen einlösen, weil wir sind anders als in der vergangenen Saison tatsächlich diesmal auch mit in der Kabine.
Okay. Also
der Trainer hat uns erlaubt, bei seinen Ansprachen vor dem Spiel, in der Halbzeit und auch nach dem Spiel.
Das zieht ihr mit?
Ja, ziehen wir alles mit. Und ich muss auch sagen, ich werde nicht zu viel versprechen, aber die erste Ansprache vor dem Turin-Spiel, da hatte ich wirklich Gänsehaut. Noch eine Minute danach, muss ich sagen.
Ja, hat aber auch
sagen.
Gut funktioniert, so wie sie danach gespielt haben.
Tatsächlich. Also hat die Mannschaft eingeschworen und gesagt, wir geben jetzt alles, wir hauen alles raus und dann unterhalten wir uns in der Halbzeitpause über ein gutes Zwischenergebnis, was tatsächlich dann auch
so
war.
Kann man so sagen, ja.
Und dann warnte er auch in der Halbzeitpause, ja, wenn die jetzt nochmal ein Tor schießen, dann könnte es nochmal eng werden. Auch genau das ist eingetreten. Also wirklich, Felix Hirschnagel hat eine gute Ansprache an die Jungs und eine gute Weitsicht. Gute Ansprache, macht Spaß und tatsächlich sind das auf jeden Fall noch mehr Insights, die wir euch liefern können. Wir werden ja immer das so machen, dass wir 2 Spiele in eine Episode packen. Das heißt, Episode 1 besteht aus den Spielen in Turin und zu Hause gegen Bilbao. Und wir werden ein paar Spieler etwas näher kennenlernen. Das sind Julian Fröse in Folge 1, der Torhüter, Luca Reggiani, der Abwehrspieler und Luke Fahrenhorst, auch ein Defensivmann. Die drei werden uns ein bisschen was zeigen, was sie so neben dem Training machen. Und natürlich die Spiele selbst werden wir aber die Highlights werden wir natürlich.
Jetzt hast du schon so gut geteased. Jetzt wäre es doof, wenn ich dich nicht fragen würde, wann ungefähr dürfen wir denn mit Folge 1 rechnen?
Also es dauert ja immer ein bisschen. Also die Folge 1 wird bestimmt eine halbe Stunde dauern.
Okay.
Du weißt es selbst, du schneidest ja auch relativ viel selbst. Das ist ein Brett. Und wir haben da einige Stunden Material, die wir bearbeiten müssen. Ich denke mal, dass es Ende der Woche nach Bilbao online gehen wird.
Okay, alles klar. Also sozusagen jetzt dann in 1,5, habe ich dich richtig verstanden?
Ja, genau.
Okay, gut. Alles klar, soll ja auch gut werden. Ne? Da geht ja dann auch Qualität über Geschwindigkeit, weil das ist ja schon, das muss man ganz klar sagen, ein Stück weit auch zeitlos. Das kann man sich auch.
Die Ergebnisse sind bekannt.
Ja, genau.
Ganz klar. Und es geht natürlich darum, so ein bisschen, wie du schon sagst, behind the scenes. Wie bereitet sich die U19 auf solche Spiele vor? Wie geht es ihnen danach? Was machen sie? Weil die Jungs haben ja ein unglaubliches Programm. Also die gehen zur Schule, die meisten gehen auch zur Schule, ja. Haben dann Training. Danach müssen sie vielleicht noch Hausaufgaben machen, also viel Freizeit bleibt da fast gar nicht. Mhm. Und das ist immer wieder spannend zu sehen, wie sie das eben hinkriegen, dieses Wechselspiel, Schule, Training, Spiel.
Ein paar von denen werden wahrscheinlich auch noch den International Premier League Cup dann auch noch spielen.
Das ist ganz sicher, im Dezember geht es dann los. Ja,
man kann nicht behaupten, dass die Saison für sie zu wenig Spiele bereithält.
Überhaupt nicht, nein.
Sehr gut, aber genau, also seien wir ganz ehrlich, ein Stück weit wollten wir das ja auch so.
Genau. Ne?
Alles klar. Das ist der Haken hinter die U19 und wir gehen zur U17, die nicht zu bremsen zu sein scheint. Also Marco Lehmann, wenn du das hörst, ich habe es jetzt glaube ich schon 15 Mal angekündigt. Ich glaube, nächste Folge müssen wir ihn jetzt definitiv
bekommt
mal
Anruf,
anrufen.
Auf jeden Fall.
Aber wirklich, der hat dann zwar kein Cup-Trikot gewonnen, wenn ich ihn anrufe, aber ja.
Kann mir nur eins besorgen.
Dafür hat er jetzt 5 von 5 Spielen in der B-Junioren-Nachwuchsliga mit seiner Mannschaft gewonnen. Am Wochenende gab es ein 6:2 in Meppen und das ohne Kapitän Lenny Strößner, der gegen Viktoria Köln ja eine rote Karte gesehen hatte und jetzt eben auch für 2 Spiele gesperrt wurde. Martin, zur Pause stand es in Meppen noch 0:0. Dann fallen 8 Tore in der zweiten Halbzeit. Klingt ein bisschen wie ein Profispiel in Turin, ist dann aber doch positiver.
Ist gut ausgegangen, ja, tatsächlich. Also 8 Tore in einer Halbzeit, das ist, glaube ich, auch eher selten. Aber die Mannschaft hat tatsächlich Moral bewiesen, muss man sagen. Die haben ja schon dann 3:0 geführt in der zweiten Halbzeit. Dann ist Meppen nochmal auf 3:2 rangekommen.
Ja.
Aber die Jungs haben einfach weitergemacht und nochmal 3-mal genetzt. Also wieder eine Top-Leistung bislang. Du hast es eben angesprochen, alle Spiele gewonnen, das ist natürlich super. Aber was ich besonders auffällt, das ist die Tordifferenz unserer U17. 18 Treffer in 5 Spielen und das bei gerade einmal 3 Gegentreffern. Das ist richtig stark.
Ja.
Johann Jentsch und Yannis Kostolou schon mit 3 Treffern. Kieron Hagemann, Hamzat Mohamadou und Desmond Nlowu und Lenny Strößner haben alle 2 Tore auf dem Konto. Also offensiv läuft es sehr, sehr gut bei Marco Lehmanns Team, aber eben anscheinend auch defensiv.
Ja, und was ich so schön finde, ist, dass die letzten 3 Tore halt alles Joker-Tore sind. Du hast gerade Desmond angesprochen, aber auch noch Leon Tepic hat auch getroffen. Eine Mannschaft, die, glaube ich, das muss ich Marco dann irgendwann auch nochmal fragen, mehr als die U19 noch zu spüren bekommt, dass der Gegner oft körperlich erwachsener ist, einfach schon größer ist, mehr Kilos da reinstellen kann in den Zweikampf, aber wir es dann doch immer wieder schaffen, die Dinge spielerisch zu lösen. Und das ist ja genau der Weg, wo wir hinwollen. Also von der Hinsicht her wieder einmal Hut ab an unsere U17, weil ich finde, so ein 6:2 ist dann einfach gar nicht hoch genug zu bewerten.
Definitiv. Und vor allem, wenn man dann schon so hoch führt und dann noch die Gegentore bekommt, sich dann nochmal aufzuraffen und sagen, komm, wir ziehen das Ding jetzt gnadenlos durch. Und ein 6:2 ist eine richtige Ansage. So kann es gerne weitergehen, glaube ich.
Und am Samstag ist Derby-Time. Da geht es in so eine Stadt Gelsenkirchen. Und ich behaupte, wir können da auch ruhig mit breiter Brust hinfahren.
Ich denke auch. Gelsenkirchen, Schalke hat...
Vierter, ne?
Ja, Vierter mit 8 Punkten, haben 2 Siege, 2 Unentschieden und 1 Niederlage. Und eine Tordifferenz von 3. Also ich denke mal, da ist durchaus was möglich.
Ja. Haken hinter das Thema U-Mannschaften und Fußball. Und wir sind beim Tischtennis. Ja, jetzt fragt euch, Tischtennis, Bundesliga-Team, hat doch gar nicht gespielt. Letzte Woche hatten wir, ich habe es schon angekündigt, wirklich hohen Besuch am Trainingsgelände. Der Fußballer Timo Boll war zu Besuch. 15 Jahre hat der Mann an der Weltspitze im Tischtennis gespielt. Also wir haben es schon gesagt, wenn man es jetzt auf vergleichen würde mit anderen Sportarten, dann ist er der Boris Becker oder das, was Boris Becker im Tennis war, das, was Dirk Nowitzki im Basketball war, das ist Timo Boll für den Tischtennissport. Seine Karriere, ja, die hat er nach der letzten Saison beendet, aber eins seiner letzten Pflichtspiele war ja sogar noch hier in der Bundesliga in Dortmund für Borussia Düsseldorf. Und ja, dafür beginnt jetzt beim BVB ein neues Kapitel. Er ist jetzt Markenbotschafter von uns und das macht auch total Sinn, denn Timo ist schon lange BVB-Fan und vor allem in Asien also wirklich wahnsinnig bekannt, also ein echter Star, noch mehr als hier in seinem eigenen Land. Und ja, ich habe mich mit ihm unterhalten und natürlich auch darüber, welche Chancen er für den BVB in der Tischtennis-Bundesliga sieht. Aber natürlich haben wir uns jetzt nicht nur über Tischtennis unterhalten, sondern einfach auch darüber, was hat der Mann alles erlebt, wo geht's jetzt hin, wie verbringt er jetzt seine Zeit. Das Gespräch geht über 25 Minuten ungefähr. Ich kann es euch wärmstens empfehlen, jetzt nicht nur, weil ich das Interview gemacht habe, sondern weil er da wirklich ganz tolle Aussagen getätigt hat. Wer von euch jetzt da gar keinen Bock drauf hat, kann jetzt 25 Minuten vorskippen. Ich sag aber, dann verpasst ihr was. Timo Boll, bitteschön. Stark. Timo, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
Gut. Ich freue mich jedes Mal, hier aufs Gelände zu kommen, die schwarz-gelben Farben zu sehen und ja, vor allem jetzt auch ein kleiner Teil davon zu sein. Und da bin ich schon ein bisschen stolz drauf.
Ja, wir auch. Sag ich dir ganz ehrlich, als ich die Nachricht gelesen habe und davon gehört habe, habe ich gedacht so, wow, das ist eine gute Kombination, die gefällt mir. Ich fall mal direkt mit der Tür ins Haus. Mats Hummels hat nach seinem Karriereende bei Instagram neulich gescherzt: Ich bin Mats, 36, Rentner. Du warst 15 Jahre in der absoluten Weltspitze deines Sports. Gab es bei dir den Punkt, an dem du gedacht hast, oh Mann, jetzt bin ich Timo, 44, Rentner? Oder war das nicht so?
Ja, ich habe schon gedacht, dass es ein bisschen ruhiger wird jetzt nach der aktiven Karriere, aber... Ja, wie das so ist, wenn man in irgendwas erfolgreich ist und viel Leidenschaft in was reingesteckt hat, dann kann man nicht von heute auf morgen irgendwie gar nichts mehr machen. Und deshalb bin ich froh, dass ich schon noch ein paar Aufgaben habe, unter anderem jetzt auch hier für den BVB. Und von daher geht's Vollgas eigentlich weiter.
Ich möchte dich aber trotzdem nochmal fragen, inwiefern ist dir der Abschied vom Leistungssport schwer gefallen oder hast du gesagt, ich habe den Gedanken eigentlich schon viel früher gefasst und bin dann auch sehr bewusst so in diese letzten Monate, Wochen reingegangen. Wie war das bei dir?
Also insgesamt habe ich gedacht, es fällt mir schwieriger. Ich hatte immer extrem Angst vor dem Moment zu sagen, so, das war's jetzt. Und der hatte sich dann aber in mir relativ klar aufgebaut, dieser Gedanke. Zum einen, weil natürlich häufiger Verletzungen aufgekommen sind, die Leistung hat so ein bisschen nachgelassen. Es gab zwar schon immer mal noch so Peaks, die dann auch echt Spaß gemacht haben, aber doch auch häufiger Niederlagen, mit denen ich nicht so gut umgegangen bin, wo ich mich dann auch innerlich oft sehr geärgert habe. Und das hat mir so ein bisschen dann den Spaß auch genommen. Und das war für mich dann auch zu sagen, so, jetzt konzentriere ich mich nochmal auf ein großes Highlight. Das war dann Paris 2024. Ja. Habe mich da aus einer schweren Verletzung nochmal zurückgekämpft, gutes Niveau erreicht. Und danach war ich dann ziemlich durch, würde ich sagen. Habe dann aber meinen Vertrag bei Borussia Düsseldorf noch erfüllt. Habe ein Jahr hier Champions League, Bundesliga gespielt.
Ja.
Und es war dann so eine Art Abschiedstour. Und die war schon super emotional.
Das glaube ich.
Ja. Aber auch wahnsinnig schöne Momente erlebt und war nochmal eine anstrengende Saison, aber damit war ich dann auch d'accord und von daher war ich dann auch total mit mir im Reinen.
Eins der letzten Spiele war hier in Dortmund, wie war das?
Stimmt, ja, das letzte Hauptrundenspiel war sogar hier gegen die Borussia. Toll, ich meine, ich war froh, hier nochmal auch gegen Schwarz-Gelb zu spielen.
Ja, witzig, ne? Ja, ja.
Und ja, war eine tolle Stimmung in der Halle, ausverkauftes Haus und da habe ich auch echt nochmal ganz gut performt.
Ja, der Chef saß auch im Publikum und ich kann dir sagen, der kommt jetzt auch nicht zu jedem Heimspiel. Also
ja.
Von der Hinsicht her, das hat schon seinen Grund gehabt. Jetzt mal wirklich eine Frage, weil ich es nicht weiß. Fußballer müssen nach so einer langen Zeit im Leistungssport ja richtig abtrainieren. Also das ist ja richtig sogar gesundheitlich gefährlich. Die dürfen dann nicht einfach nur auf der Couch sitzen. Wie ist das bei Tischtennisspielern? Also musst du ein gewisses Level jetzt auch halten? Also musst du dich quasi jetzt noch zu Sport zwingen, in Anführungsstrichen?
Nein, also ich sollte jetzt nicht gar nichts mehr machen, sondern ja, ich habe jetzt keinen Plan an die Hand bekommen,
ja,
was ich genau machen muss. Aber da ich eh ein Sportverrückter bin und auch ein bisschen eitel, ja, mache ich weiterhin natürlich Sport. Weniger Tischtennis, aber dafür viele andere Sportarten, die die ganze Zeit nicht möglich waren, weil sie zu gefährlich waren.
Lass mich raten, bist du jetzt auch unter die Paddle-Spieler gegangen oder was ist es bei dir?
Paddle habe ich jetzt auch schon 2-3 Mal gespielt.
Ah, echt? Und wie fandest du es?
Fand ich cool.
Das machen viele, also viele Ex-Fußballer spielen ja Padel, muss man einfach sagen. Also Jan Koller zum Beispiel hat, glaube ich, sogar in der Profiliga Padel gespielt, wenn ich das richtig gehört habe. Moment, Hans sitzt hier, der kennt Jan Koller gut. Ja, Hans, Daumen hoch. Jan Koller, guter Padel-Spieler.
Okay, ja. Ist ungewöhnlich, weil meistens sind so diese Rückschlagsportler ja prädestiniert dafür. Und
vielleicht macht er auch nur Kopfbälle, man weiß es nicht.
Er hat auf jeden Fall eine gute Reichweite, das stimmt, das hilft. Ich habe jetzt öfters mit Dirk Nowitzki Paddle gespielt und der hat ja auch eine wahnsinnige Reichweite. Ist nicht mehr ganz so gut zu Fuß, aber beim Paddle-Spielen geht es trotzdem ganz gut.
Das sind auch so Sätze, die man gerne mal sagen möchte. Ich habe jetzt öfter mit Dirk Nowitzki Paddle gespielt. Stark. Ich habe gehört, dass es das Gerücht gibt, dass du dich sogar dafür interessiert hast, ein Praktikum oder so eine Art Praktikum beim BVB zu machen, weil ne, du bist jetzt neuer Markenbotschafter hier, schlägst ein neues Kapitel auf. Was ist da dran? Ist da was dran?
Ja, ich meine, durch diese Geschichte ist das Ganze, die ganze Partnerschaft ja jetzt auch entstanden, sage ich jetzt mal. Ich wollte einfach nach meiner aktiven Karriere so ein bisschen in unterschiedliche Themen reinschnuppern und auch mal sehen, wie es in so einem großen Fußballverein abläuft. Und da war natürlich für mich die allererste Adresse der BVB. Ich meine, ich bin seitdem ich klein bin BVB-Fan und war bei vielen Spielen. Und ja, von daher war das für mich natürlich die interessanteste Option, neben anderen großen Firmen mal ein Praktikum zu machen. Und das hat mein Manager mal angefragt und fand der BVB auch spannend.
Ich würde sagen, also bei uns auf dem Flur hätten alle Lust, du, keine Sorge.
Und genau, das habe ich mir jetzt auch in unseren Vertrag sozusagen reinschreiben lassen, dass ich auch mal die Option habe, mal überall reinzuschnuppern. Und da freue ich mich schon drauf, ja.
Ja. Also jetzt hier zum Beispiel, wir sitzen in der Geschäftsstelle Sport am Trainingsgelände. In der zweiten Etage ist Scouting und Analyse und so. Ich glaube, das ist, also wenn du da reingucken darfst, die jagen die meisten eigentlich sofort raus. Ne? Ist ja auch alles ein bisschen geheim. Das wäre, glaube ich, schon ganz coole Insights. Also das wäre doch
top.
Ja,
ich meine, da kann man sich bestimmt auch mal ein bisschen austauschen. Ja, ich meine, Taktik ist bei uns auch ein Riesenthema und vielleicht gibt's da ja Symbiosen oder
stark. Also eine Symbiose gibt es ja auf jeden Fall und deshalb denke ich, ist es ja auch glasklar, warum du neuer BVB-Markenbotschafter geworden bist. Der BVB liegt dir schon seit vielen, vielen Jahren am Herzen. Jetzt hast du es gerade schon mal so anklingen lassen und aber wenn du es so geradeaus sagen würdest, wie fühlt sich das an? Du hast jetzt auch gerade ein Polo-T-Shirt angezogen mit einem BVB-Logo drauf. Wie fühlt sich das an? Ist das was anderes jetzt? Nochmal so ein ganz neuer Schritt?
Ja, ich meine, ich bin natürlich, fühle mich auch geehrt, in dieser großen Fußballwelt mal teilnehmen zu dürfen, tiefere Einblicke zu bekommen und auch vor allem meinen Herzensverein dann auch zu supporten. Ich meine, Tischtennis war immer riesengroß in Asien, vor allem in China, und das ist ja für jeden Fußballverein mittlerweile auch ein unglaublich wichtiger Markt geworden. Und da versuche ich natürlich auch gerne zu helfen, da noch weiter Fuß zu fassen und den BVB bekannter zu machen und vielleicht sogar auch bei der Sponsorensuche zu helfen. Und das sind so meine Jobs jetzt und auf die freue ich mich. Man fliegt jetzt demnächst auch nach Shanghai.
Ach, geht direkt los.
Super. Für den BVB und bin mal gespannt, wie das dann vor Ort ist.
Stark, ja, ich auch. Ganz anderes Thema. Ich bringe jetzt mal eine persönliche Anekdote rein. Du wirst dich da mit Sicherheit nicht mehr dran erinnern, aber wir haben tatsächlich mal gegeneinander Tischtennis gespielt. So ungefähr vor 9 Jahren muss das gewesen sein. Da habe ich die deutsche Nationalmannschaft, Dmitri Ovtcharov war auch dabei. Ich meine, ihr habt euch auf Rio vorbereitet, aber ich bin nicht mehr ganz sicher. Da war ich TV-Reporter für einen großen deutschen Fernsehsender und ich meine, ihr habt das wahrscheinlich zigmal erlebt, dass da Fernsehleute vorbeigekommen sind und dann war so der Deal für den Dreh, ich versuche von Dmitri und von dir eine Angabe zurückzuholen. Habe ich natürlich nicht geschafft, weil ich den Spin nicht erkannt habe und keine Ahnung hatte, wie man den schlägt. Und das war lustig, weil man hat bei euch beiden gesehen, so, ja, komm, das machen wir jetzt noch eben easy. Und dann, weiß ich noch, gab es eine PR-Mitarbeiterin vom Deutschen Tischtennisbund. Die hat gesagt, ich habe hier noch so einen winzig kleinen Tischtennisschläger. Wenn du willst, gebe ich den Timo, dann muss Timo mit dem kleinen Schläger. Das ist ja eine super Idee. Und dann habe ich tatsächlich gegen dich an der Platte einen Punkt gemacht. Da merkte man sofort, wie sich dein ganzes Gesicht verändert hat. Und dann merkt man, okay, jetzt ist der Sportler, jetzt ist der Wettkämpfer auf der anderen Seite. So, hast du sowas oft gehabt, also dass irgendwelche Leute dich zu solchen Spaßspielen oder beziehungsweise kannst du dich an solche Sachen noch erinnern?
Ja, kommt natürlich auch häufiger vor, gerade an solchen Medientagen oder auch mal mit Kumpels. Ich meine, da kriege ich auch immer irgendeine Challenge dann, damit es ein bisschen fairer wird. Aber man entwickelt in allem sofort irgendwo einen gewissen Ehrgeiz und das hat, glaube ich, jeder Sportler in sich. Und
anders wird es auch nicht gehen, oder?
Genau.
Also du hast ja viel geopfert auch all die Jahre, würde ich behaupten.
Ich meine, so macht es halt einfach auch mehr Spaß, wenn man direkt so eine Leidenschaft entwickelt und das ist in allem so. Und da bin ich auch froh drum, dass ich diese Eigenschaft habe, mich für alles irgendwie motivieren zu können, auch wenn es manchmal ein bisschen ungewöhnlich ist oder gar nicht das ist, was man eigentlich sonst macht, aber...
Es war sehr ungewöhnlich, weil das kann ich ja jetzt mal sagen, dein Tischtennisschläger war ungefähr so groß wie eine 2-Euro-Münze, also das war mega unfair, aber gut. Apropos Leidenschaft, was mich mal interessieren würde, wie guckst du ein BVB-Spiel? Also bist du so ein ruhiger Vertreter oder gehst du da auch mal aus dem Sofa raus, wenn du jetzt zu Hause guckst, nicht im Stadion?
Oh, ich bin eigentlich auch so ein Fan, wie man ihn sich wünscht. Schon natürlich euphorisch, aber wenn es mal nicht so gut liegt, suche ich auch die Gründe und sehe dann auch die Gründe, woran es liegt und sehe das sehr analytisch und nicht zu sehr mit Herz, sondern habe auch immer Respekt vor der gegnerischen Leistung und das hatte ich auch als Sportler selbst, dass so viele Faktoren im Sport zählen und man kann immer nur sein Bestes geben. Das will man natürlich sehen als Fan, dass zumindest die Leidenschaft, der Kampf da ist.
Ja.
Aber manchmal läuft es einfach nicht. Man kriegt nicht den Rhythmus, die Taktik funktioniert nicht und der Gegner wächst über sich hinaus und das kann immer passieren und das muss man dann auch respektieren.
Das kann ich mir vorstellen, dass du mit Sicherheit oft auch in so Situationen warst, wo du für dich gesagt hast, Mensch, ich hatte doch wirklich eine gute Trainingswoche, warum fluppt das jetzt nicht so? Und dementsprechend vergibst du dann in Anführungsstrichen wahrscheinlich auch eher anderen Sportlern, die es einfach nicht mal auf die Kette kriegen.
Genau. Ich versuche mich da immer ein bisschen hinein zu versetzen und es sind so viele kleine Details in jeder Sportart und man ist so nah beieinander und jeder dreht alles nochmal um und man kitzelt an diesen winzigen Prozenten und da ist schon beeindruckend, ja, dass sich der BVB auch über Jahre immer in so eine Position gebracht hat.
Ja.
Und das ist super schwierig, auf dem allerhöchsten Niveau immer da mitzumischen. Mhm. Und genauso natürlich auch die Bayern oder die ganzen großen Vereine, wie sie das immer schaffen.
Immer wieder, Champions League Quali ist hart.
Genau, ja. Und weil die anderen sind nicht weit weg und das sind immer nur ein paar Prozente und das ist schon sehr beeindruckend, ja.
Jetzt bist du gerade schon so ein bisschen hier übers Trainingsgelände gegangen und hast spontan auch in unserem Footbonauten eine kleine Session gemacht. Wie war das für dich? Also es ist ja jetzt definitiv, Füße waren jetzt nicht die Sport. Also deine Füße hast jetzt gut, musst dich natürlich schon auch gut bewegen können, aber wie einfach oder schwer fandest du es denn im Footbonauten?
Ja, am Anfang war ich überrascht, wie hart der Ball einem zugeschossen wird.
Ich merke schon, sozusagen. Die Einsteigerstufe habt ihr dann direkt geskippt wahrscheinlich. Ne?
Also da muss man schon ein bisschen kicken können. Aber es war eine coole Challenge. Man merkt sofort natürlich auch, dass man spürt, auf was es ankommt und dass man sehr konzentriert sein muss, dass man eine gute Spannung haben muss. Und man merkt sofort, in welche Richtung es gehen soll, wohin der Trainingseffekt geht. Einfach an der Konzentration zu arbeiten, an der Technik. Das ist so ein bisschen wie bei uns so ein Balleimertraining.
Ja.
Also wo wir rein an der Technik arbeiten. Und von daher cooles Gerät, hat riesen Spaß gemacht und Kann mir schon vorstellen, gerade für die jüngeren Spieler, da eine richtig coole Technik-Session dann zu machen.
Da ich tatsächlich so ein Balleimer-Training damals mitgemacht habe bei euch, ich glaube mit eurem Aufschlag-Coach, erklär doch nochmal genau, was ist ein Balleimer-Training, wie geht das?
Ein Balleimer-Training sieht so aus, dass ich mache das teilweise mit einem Roboter. Der schießt dann sozusagen auch die Bälle zu, den kann man dann auch einprogrammieren, in welcher Geschwindigkeit, in welcher Flugkurve, mit welchem Spin, in welchem Rhythmus. Also man kann das schon sehr spielgerecht einstellen, aber noch besser ist es eigentlich mit einem Trainer. Wir haben da spezielle Trainer dafür, die das perfektioniert haben. Die spielen dann sozusagen aus einer Ballschüssel, die haben dann 200, 300 Bälle vor sich.
Wahnsinn, ja.
Und die schießen dann sozusagen die Bälle uns zu. Und da kann man halt ganz gezielt dann an Schwächen arbeiten. Oder auch an der Beinarbeit oder was auch immer.
Zurück hier aufs Trainingsgelände. Ist es so, wie du es dir vorgestellt hast? Ich meine, wir haben drüber gesprochen, du warst vor vielen Jahren schon mal hier, hast mit Marco Reus was gedreht. Hat sich was getan seitdem und wie nimmst du das hier wahr?
Ja, gefühlt sind noch 10 Gebäude dazugekommen.
Wahrscheinlich ist es sogar so.
Also unglaublich gewachsen alles. Aber das braucht man heutzutage wahrscheinlich auch. Ich meine, da kommt der Jugendbereich mit einem Internat noch dazu und das Ganze drumherum ist größer geworden. Und mittlerweile habe ich gerade mit aufgeschnappt, dass fast 1000 Mitarbeiter beim BVB arbeiten und ist ja ein Riesenkonzern mittlerweile und von daher braucht man natürlich auch die Räume dazu und auch die Profis, da wird auch alles professioneller, es gibt dann andere Trainingsformen, andere Trainingsarten.
Ja.
Alles wird individueller, es stehen nicht mehr alle Spieler auf einem Platz, sondern
alles wird getrackt.
Alles ist viel gezielter gesteuert und man arbeitet viel mehr an diesen Kleinigkeiten, an den Details, weil die Basics, die können alle und die muss man weiterhin auch trainieren. Und der Umfang wird auch für jeden Sportler größer, ja.
Ja, absolut. Da du gleich tatsächlich auch noch hier dir das Training angucken willst, rausche ich hier so ein kleines bisschen durch die Themen und springe jetzt mal zu einer anderen Sache, die mir auch wichtig war. Da du ja schon ganz, ganz oft in Asien warst, ich hatte auch tatsächlich schon dreimal das Vergnügen, mit dem BVB oder für den BVB nach Asien zu reisen und muss sagen, dass ich vorher eine eher hochnäsige Meinung über Sportinteresse oder Sportfans in Asien hatte und habe gedacht, ja, die sind dann so, die mögen halt den und den Spieler. Und das sind eher so Schönwetter-Event-Fans. Hab dann aber ganz viele BVB-Fans dort getroffen, die sich unfassbar viel wissen über den Verein. Wofür steht Borussia Dortmund? Wie ist das da in dem Stadion? Welche Spieler haben diesen Verein groß gemacht? Welche Trainer haben diesen Verein groß gemacht? Ich habe auf unglaublich viel Leidenschaft und Wissen bin ich getroffen und eben auch auf Menschen, die mitten in der Nacht aufstehen, um sich die Spiele anzugucken. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also ich habe meine Meinung komplett geändert, muss ich sagen. Also das war falsch, was ich vorher gedacht habe über unsere Fans in Asien. Weil du hast ja unfassbare Begeisterung auf diesem Kontinent ausgelöst. Wie nimmst du das wahr?
Ja, ich möchte die Chinesen auf jeden Fall nicht fanatisch nennen, aber auf jeden Fall unfassbar leidenschaftlich, wenn sie sich eine Sache rausgesucht haben, die sie mögen und supporten wollen und dann ist das ihr Ein und Alles, ja. Und das ist ja bei uns ähnlich, also da sind wir uns gar nicht so,
absolut,
da sind wir gar nicht so unterschiedlich. Und ich hatte ja auch teilweise Fans aus China, die fast zu jedem Turnier, ich meine, ich hatte ein paar Fans aus China, die sind zu jedem Spiel in der letzten Saison eingeflogen und haben da ein wahnsinniges Geld ausgegeben und nicht nur, dass sie die Spiele geschaut haben, dann gibt es immer noch Geschenke und die investieren da wirklich ihr Ein und Alles, ja, für diese Geschichte.
Und die Geschenke wahrscheinlich oft auch sehr persönlich.
Genau, also ich meine, die kennen sich dann aus, ich meine, die wussten dann, dass meine Tochter Labubu-Figuren mag und die hat sie dann aus China mitgebracht. Ich habe das nirgends irgendwo mal erwähnt, aber die finden alles raus, weil
verrückt.
Das ist so eine Riesenleidenschaft und die haben schon ein richtig großes Know-how dann. Ich meine, ich bin ja auch mit dem Fan Shendong sehr, sehr eng befreundet, der Olympiasieger im Tischtennis, auch ein riesen Fußballfan, leider von Real Madrid.
Wollte ich gerade sagen, bestimmt von einem anderen Verein.
Aber ja, ich war mit ihm auch schon hier beim BVB. Ach so. Und von daher in Deutschland ist der BVB seine Nummer 1 seitdem.
Gut gemacht, einer mehr. Weil wir in unseren Podcasts in der Regel auch immer zurückblicken, auch natürlich auf die Spiele unserer Tischtennismannschaft, würde ich mit dir ganz gerne noch ein bisschen über die Tischtennis-Bundesliga sprechen. Es ist ja erst die zweite Saison von Borussia Dortmund in dieser Liga. Erste Frage erstmal, wie intensiv verfolgst du die Bundesliga jetzt noch? Wie viel Zeit hast du dafür noch?
Ach, ja, mittlerweile sind die ja auch bei einem Streaming-Anbieter.
Ja.
Zusammen mit anderen Sportarten. Und das ist natürlich super, weil man kann jedes Spiel schauen. Man kann mittlerweile in einer vernünftigen Qualität die Spiele auch schauen. Und ich habe die Spiele immer laufen. Also wenn Tischtennis Bundesliga läuft, egal ob ich dann unterwegs bin, dann gucke ich entweder am Live-Ticker oder im Stream auf dem Handy oder zu Hause dann auch auf der großen Leinwand auch gerne.
Oh, schön, ja.
Also, ja, habe auch jetzt letztens auch das BVB-Spiel gesehen, war ziemlich begeistert, wie sich der Anders Lindh auch entwickelt hat. Christian Karlsson ist eh einer meiner Lieblinge im Tischtennis-Circuit, okay. Super Typ. Also, da haben wir auch hier alles richtig gemacht mit der Verpflichtung. Also auch total interessante Mannschaft, mit der man mitfiebern kann.
Ich weiß nicht, wie seriös das ist, wenn ich dich das jetzt frage, aber was würdest du tippen? Welche Teams schaffen es in die Playoffs und wo kann der BVB landen? Die Saison ist ja noch jung.
Ja, ich meine, Saarbrücken ist natürlich der große Favorit jetzt mit Fan Shendong. Das war natürlich ein Riesen-Coup, den zu ergattern.
Mhm.
Plus der Rest des Teams, ich meine, die haben eh schon letztes Jahr die Champions League gewonnen, und der kam jetzt noch oben drauf. Also die haben schon eine richtig fette Mannschaft.
Sind nicht schlechter geworden.
Nee. Borussia Düsseldorf, mein Verein, mischt natürlich immer noch mit. Die haben ein gutes Team. Aber man hat jetzt schon am Anfang von der Saison gesehen, jeder hat auch schon verloren.
Mhm.
Jeder hat zu kämpfen, das Niveau ist so eng beieinander. Der BVB hat auch schon Top-Leistung gezeigt, also die spielen auf jeden Fall auch ein Wörtchen mit. Ich glaube, wenn alle gesund bleiben, dann können sie es auch wirklich in die Playoffs schaffen.
Okay, das wäre ein Ding, ne? Muss man ganz klar sagen. Also da bemühen sich einige.
In der zweiten Saison schon so ein kräftiges Team zusammen zu haben, das ist schon stark.
Ja. Sehr gut. Ich habe das neulich schon die Abteilungsleiterin vom BVB Tischtennis, Ursula Reitemeier, hier im Podcast gefragt, ob sie TikTok hat. Hast du TikTok?
Ich habe TikTok, aber ich habe mittlerweile auch nur noch Agenturen, die das betreuen.
Ach so, dein Kanal sozusagen. Ja, ja. Okay. Aber selber nutzt es jetzt so nicht.
Ich gucke da ab und zu mal rein, aber da bin ich schon nicht mehr die Generation, die da
sind wir beide nicht.
Zwei, drei, vier Stunden am Tag investieren und da durchswipen.
Nämlich worauf ich hinaus will, ist, dass eine Sache, die da meiner Meinung nach gut läuft, weil ich sie jetzt wirklich oft angezeigt bekomme, sind spektakuläre Tischtennisballwechsel. Ja. Das ist natürlich sehr, wie man auf Neudeutsch sagen würde, snackable. Na, du guckst halt hin und denkst, das gibt's ja gar nicht. Den schlägt er auch noch zurück. Und dann holt er am Ende noch den Punkt. Ja. So, und ich glaube, dass, ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass tatsächlich Tischtennis durch TikTok und die Art und Weise, dass du einfach innerhalb von einer Minute oder manchmal 45 Sekunden etwas so Spektakuläres darstellen kannst, ein gewisses Grundinteresse bei einer jüngeren Generation an einem Sport wieder, den du ja überall spielen kannst. Es stehen ja überall Tischtennisplatten.
Hm? Ja, gerade ist mit Sicherheit auch ein Grund, warum Tischtennis in Asien so eine Beliebtheit hat, vor allem bei jungen Mädels. Ich meine, das ist dort ein richtiger TikTok-Sport, gerade durch diese tollen Ballwechsel, die man dann in so einem Video gut darstellen kann, die spektakulär sind, was einfach Spaß macht, anzuschauen. Und deshalb hat sich das Publikumsinteresse total gewandelt. Früher war das so ein Volkssport, sage ich jetzt mal, eher ältere Menschen, die den Sport auch gemocht haben. Und mittlerweile sind die Hallen nur noch mit jungen Mädels voll und fast schon extremer als im Fußball, würde ich sagen. Okay. Also da warten teilweise 500, 600 Mädels immer vorm Hotel und warten auf ihre
Stars.
Auf ihre Stars, die sie anhimmeln, also richtig Groupie-mäßig. Also, und da haben echt manche Spieler ein Riesenproblem mit, weil die teilweise schon in die Hotelzimmer eingedrungen sind.
Wahnsinn.
Also es nimmt Züge, die hätte ich mir vor 15, 20 Jahren nicht vorstellen können. Wobei damals Tischtennis auch schon mit die Sportart Nummer 1 war in China, aber es ist noch extremer geworden.
Damit du das Training gleich nicht verpasst, gehe ich jetzt schon mal so auf die Schlussgerade ein. Und ich muss dich natürlich fragen, jetzt nachdem gerade die Frage kam, was glaubst du, wie schneidet der BVB in der Tischtennis-Bundesliga ab? Wie schneidet denn der BVB im Fußball in den drei Wettbewerben, in denen er spielt, deiner Meinung nach? Aber sowas hast du so für ein Grundgefühl? Es sind ja jetzt ein paar Spiele, haben wir jetzt ja gesehen. Was hast du für so ein Grundgefühl, was diese Saison, was Borussia Dortmund angeht?
Oh, ich war ja gegen Juventus da in dem Eröffnungsvorbereitungsspiel.
Ja.
Da war es noch ein bisschen rumpelig, da hatte ich so ein bisschen Angst gehabt. Aber ich habe das Gefühl, die haben sich ganz gut gefangen, guten Rhythmus bekommen und die Spiele vor allem gewonnen. Ich meine, am Ende ist es gar nicht entscheidend, dass man von Anfang an sofort glänzt, sondern dass gleich das Selbstvertrauen zumindest steigt. Und das ist ja das Entscheidende im Sport, ja, dass man die Spiele mit viel Selbstvertrauen angeht. Und dann kann man ja auch sein Potenzial auch irgendwo abrufen. Und wenn man das von Anfang an gleich aufbaut, hat das immer einen riesen Vorteil. Und deshalb bin ich ganz optimistisch, dass man jetzt dran ist. Klar, ein paar Spiele waren noch ein bisschen ärgerlich. Klar, das 4-4. Unglaublich. Ich war in Japan gewesen und konnte es leider nicht sehen, aber als ich dann gelesen habe, irgendwie in der Nachspielzeit noch zwei Dinge eingefangen, das ist natürlich schon bitter.
Das ist schon hart, ja.
Und sowas ist auch immer noch ein bisschen im Kopf drin, glaube ich, bei jedem. Gerade, da fängt man dann gerne an, am Schluss nochmal zu zittern, auch in den Folgespielen. Aber dass wir jetzt wieder 1-0 gewonnen haben, das Spiel nach Hause gebracht haben, sowas ist dann immer wichtig und deshalb läuft, glaube ich, ganz okay.
Pokal auswärts in Frankfurt wird natürlich jetzt ein Brocken. Ne? Also ich glaube, wenn sie die aus dem Weg räumen könnten, das wäre für den Wettbewerb schon wichtig. Aber brauchen wir nicht drüber reden, auswärts in Frankfurt.
Puh. Das wird nicht einfach, aber ich versuche zu kommen.
Habe ich
in meinen Kalender eingetragen, weil das ist, glaube ich, so eins der Highlights in den nächsten Wochen.
Absolut. Zum Abschluss möchte ich dir noch eine Geschichte erzählen. Club-WM in den USA. Die Tischtennisplatte war im Mannschaftshotel wirklich immer der Ort, wo was los war. Also sie haben sich vorm, nach und teilweise während des Essens darum geschart. und ich weiß nicht, ob das ein Plan ist mit dir hier bei Borussia Dortmund, aber ich würde mich sehr freuen, wenn wir das irgendwann mal hinkriegen, dass du in einem Trainingslager vorbeiguckst, weil es gibt einfach immer eine Tischtennisplatte und dann können wir mal gucken, weil die Jungs haben halt natürlich, ne?
Ja,
die glauben alle, sie sind sehr, sehr gut und würde mich mal interessieren, wenn du dann dazu stößt, wie das dann aussieht.
Ja, ich kann es mir schon vorstellen, dass das Geschrei riesengroß ist, wenn da mal jemand einen Punkt macht.
Spektakulär, ne?
Aber viele Punkte werden sie nicht machen. Das kann ich versprechen.
Sehr gut. Klare Ansage. Gehört sich so. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. So, und jetzt gehen wir noch schnell Training gucken. Danke dir nochmal.
Sehr gerne, danke.
So, Martin, super angenehmer Typ, muss ich wirklich sagen. Ne? Also auch wie der da ankam, extrem nahbar, extrem freundlich.
Kleine Star-Lüren wahrscheinlich, ne?
Ja, hat sich einfach alles angeguckt. Die Spieler fand ich auch lustig, haben ihn sofort erkannt. So, oh, wow, das Timo Boll. Schlotti und Emre direkt hingekommen. Doch, das ist toll. Und ich bin wirklich richtig, richtig glücklich, dass wir so einen als Markenbotschafter verpflichtet haben, weil, ja, das ist Match made in heaven, wie man auf Englisch sagen würde. Und also wird nie dazu kommen, aber stell dir mal vor, ich weiß nicht, ob du Paddle spielen kannst. Ich kann überhaupt nicht.
Ich kann Paddle spielen tatsächlich. Ja. Ein bisschen.
Ja, okay, dann wir beide im Doppel gegen Bolnowitzki. Nicht mehr in diesem Leben. Egal.
Ja, vielleicht. Können Sie das nächste Mal fragen?
Ich habe ganz vergessen, ihn zu fragen, wo man mit Dirk Nowitzki dann Paddle spielt. Ist der hier Oder besucht man den dann in den USA? Das habe ich leider vergessen zu fragen.
Macht man es online? Ich weiß es nicht.
Na, genervt. Nein. Nein.
Wir müssen ihn, glaube ich, auch einfach mal fragen. Das nächste Mal.
Ja. So, weiter geht's mit Handball, wo es endlich den ersten Sieg in der Champions League gab. 28-26 im Heimspiel gegen den DVSC Scheffler aus Ungarn. Torfrau Sarah Wachter war ja wieder mal richtig stark und besonders nervenstark, war Rückkehrerin. Darf man sie immer noch Rückkehrerin nennen? Ich nenne sie jetzt noch Rückkehrerin.
Mittlerweile, glaube ich.
Ja, Alina Greisels. Die 8 Sekunden vor Schluss mit ihrem 7-Meter-Tor, das 28-26 perfekt gemacht hat. Erster Sieg im dritten Champions-League-Spiel. Jetzt muss man auch sagen, zur Wahrheit gehört auch, dass die beiden, gegen die sie davor gespielt haben, nämlich Györi aus Ungarn und Metz aus Frankreich, das sind halt echte Hausnummern im Handball. Und ja, dass sie die beiden Spiele jetzt verloren haben, schwamm drüber. Jetzt haben sie auf jeden Fall gezeigt, wir sind wieder da. Und ich würde behaupten, der BVB meldet sich damit zurück im Kampf um die Playoff-Plätze.
Die Dortmunderinnen sind jetzt Vorletzte in ihrer Gruppe, haben 2 Punkte auf dem Konto, aber natürlich noch alle Chancen, du hast es gesagt, im Kampf um die Playoffs. Mittwoch wartet dann das nächste Spiel in der Bundesliga. Dann geht es auswärts gegen die HSG Bensheim-Auerbach.
Ja, und wenn ihr am Wochenende wieder Bock habt aufs Handball-Champions League, geht nämlich schon wieder weiter. Es ist witzig, ne? Mittwochs Bundesliga, am Wochenende Champions League, genau andersrum, als die Fußballprofis das im Moment machen. Aber die spielen am Samstag in der Helmut-Körnig-Halle, also quasi neben dem Stadion Rote Erde. Und passenderweise um 13 Uhr in der Champions League gegen Storhamar, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Storhamar aus Norwegen. Und da könnte man ja erst um 13 Uhr zur Handball-Champions League gehen und dann später rüber in dieses sehr große Fußballstadion, wo Borussia Dortmund gegen Leipzig spielt. Tickets für das Handballspiel findet ihr online im BVB-Ticketshop und ein Sitzplatz kostet 15 Euro, für Kinder nur 5 Euro. Und dafür bekommt ihr Champions League Handball und könnt direkt nachher rüber in den Signal Iduna Park purzeln und euch den BVB in der Bundesliga, in der Fußball-Bundesliga angucken. Ist doch, finde ich, kann man mal machen.
Ein sehr, oder? Faires Angebot auf
jeden Fall. Kann man mal 2 Züge früher nach Dortmund fahren, dann passt das schon. So, ein Team fehlt noch.
Die Fußballfrauen.
Eigentlich hätten wir die auch schon längst erwähnt, aber wir müssen jetzt, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch schon rübergekommen, so ein kleiner Disclaimer, es ist jetzt Montagmittag. Das heißt, wir haben noch sowas, 4 Stunden ungefähr bis zum Anpfiff. Und wir verschieben heute auch extra mal unseren Redaktionsschluss, dehnen den Rückblick auf das BVB-Wochenende deutlich aus. Was glauben wir denn, was es gleich in 4 Stunden passieren wird in der Roten Erde? Borussia Dortmund gegen den FC Bayern im DFB-Pokal.
Ich meine, klar, ne, es geht gegen den Pokalsieger und deutschen Meister. Also die Motivation wird natürlich riesig sein. Ich denke mal, der Respekt wahrscheinlich auch. Das Gute ist ja, mit einem schwarz-gelben Sieg rechnet ja ehrlicherweise irgendwie
niemand.
Kaum jemand.
Ja.
Aber so kann man ja befreit aufspielen. Ne? Und die Kapitänin Paula Reimann hat es ja richtig ausgedrückt. Man wird versuchen, dieses historische Spiel, also sie spricht von einem historischen Spiel, zu genießen und vielleicht für eine Überraschung zu sorgen. Und auch der Trainer Markus Högner hat ja erzählt, dass er über die Bayern mehr Videomaterial gibt als über die anderen Teams in der Regionalliga. Also da war wahrscheinlich das ein oder andere Videostudium ja, mehr dabei, muss man ja ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, das wird ein Riesenerlebnis für alle Beteiligten.
Wir sind gespannt. Wir machen jetzt nochmal einmal kurz hier die Kiste aus, gucken uns ein bisschen Fußball an und melden uns dann mit auf jeden Fall, würde ich sagen, einer Stimme nach dem Spiel und so einer kleinen Einschätzung von uns. Und dann machen wir auch wirklich den Deckel drauf auf eine wieder mal sehr bunte Podcast-Folge. Freut mich. Kann ich jetzt schon sagen, wir sind zwar noch nicht fertig, aber ich finde alles, was wir jetzt schon alles hatten, ein Trikotgewinner aus Österreich, Timo Boll im Exklusivinterview. Du hast 3 hervorragende Töne aus Mainz und deine Eindrücke mitgebracht. Die Expertise in den U-Mannschaften. Also ich will uns jetzt hier nicht zu früh verabschieden, aber schon eine sehr nette Folge. Jetzt gucken wir mal, was die Frauen noch bringen. Trinken wir auch ein Bier obwohl wir arbeiten müssen? 1.
Ja, wenn der Chef nicht guckt, dann schon.
Ja, komm, in der Roten Erde. Ein frisch gezapftes.
Auf geht's.
Bis gleich. So, das Spiel ist gefühlte 15, 20 Minuten vorbei. Die Rote Erde leert sich langsam. So ein Dunst hängt hier über dem Platz. Und es war ein ganz schönes Fußballspiel, was uns hier geboten wurde. Neben mir steht Svenja Schlenker, die Abteilungsleiterin. Svenja, Bayern hat gewonnen, aber ich sage jetzt mal wirklich nur 2-0. Wie siehst du das?
Das sehe ich tatsächlich ganz genauso. Ich bin total happy im Prinzip, obwohl wir verloren haben, wie du siehst. Aber ich finde, wir haben uns gerade in der zweiten Halbzeit sehr, sehr gut verkauft. In der ersten, glaube ich, hatten wir noch zu viel Respekt an manchen Stellen. Da haben wir uns sehr aufs Verteidigen konzentriert. Aber in der zweiten haben wir echt schön teilweise kombiniert und auch den anderen einen oder anderen Torschuss rausgehauen. Von daher ein toller Fußballabend.
Wie sehr hast du Jasmin Jabes dieses Tor gegönnt, als sie von der Mittellinie quasi jeder Schritt, du merktest, es tat immer mehr weh, die Beine wurden immer schwerer, aber sie hat sich diesen Mut genommen, noch aufs Tor geschossen und das ganze Stadion hat mal kurz den Atem angehalten. Wie war das?
Ach, ich hätte es nicht nur ihr so sehr gegönnt, sondern auch der kompletten Mannschaft. Die haben sie einfach so reingehauen. Ich will gar nicht wissen, wie kaputt sie jetzt sind. Und ich hätte natürlich hier vor ausverkauftem Haus, vor über 15.000 Fans Zuschauern, gerne einmal den Torjubel aller gehört, wenn zum Beispiel Jasmin getroffen hätte.
Aber würdest du mir recht geben? Ich glaube, also die BVB-Frauen haben heute nochmal eine Menge Fans dazu gewonnen. Ich meine, ihr habt den Laden hier ja schon einigermaßen oft jetzt mittlerweile gut gefüllt. Aber heute waren mit Sicherheit ein paar zum ersten Mal da und die werden sich gedacht haben, boah, wir spielen dritte Liga, die sind Doublesieger, das war ganz anständig.
Ich glaube, bessere Werbung kann man wirklich kaum machen und ich hoffe, dass ganz, ganz viele davon wiederkommen.
Ja. Jetzt mal so abschließend, wir haben ja auch Pläne bei Borussia Dortmund mit dieser Abteilung, du hast Pläne. Inwiefern hast du jetzt auch noch mehr Lust, noch mehr Bock darauf verspürt, sich irgendwann in der Zukunft, wenn man sich wieder sieht, dann vielleicht noch ein bisschen mehr auf Augenhöhe zu treffen, sich einfach häufiger mit solchen Mannschaften duellieren zu dürfen?
Ganz ehrlich, ich freue mich jeden Sonntag auf jeden Gegner, weil ich es einfach vor allem liebe, wie unsere Mädels Fußball spielen. Und das ist mir gerade total egal, welche Liga es ist und welcher Gegner es ist. Und ja, wir werden uns bestimmt irgendwann mindestens zweimal die Saison mit Bayern München messen und mit weiteren Mannschaften aus der ersten Liga, weil wir dann selber dort spielen. Aber ja, bis dahin haben wir uns jeden Sonntag rein und ich bin immer Fan.
Ja. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und ja, irgendwie am 3.10. geht es schon weiter, ne? Am Feiertag. Lohnt sich immer, hier hinzukommen, stimmt's?
Das stimmt, 15 Uhr gegen Mörs.
Sehr gut, danke dir für deine Zeit.
Sehr gerne. Ja, wow. Also, ich würde sagen, ein wirklicher Fight, also alles ausgepackt, alles auf den Platz gelassen. Tolle Kulisse, also wirklich vielen, vielen Dank an alle, die da waren und ich glaube, der Funke ist auch übergesprungen vom Publikum aufs Feld, vom Feld aufs Publikum. Ja, am Ende.
Ja, jubeln die Gäste aus München, klar, aber da hat sich der BVB mal richtig stark verkauft, das muss ich auch sagen. Also ein Drittligist gegen den Doublesieger, wir hatten es erwähnt, dieser Klassenunterschied, der war in diesem Pokalspiel in der Deutlichkeit nicht so zu sehen.
Ja,
ganz,
fand ich
ganz
auch.
Ganz großen Respekt an unsere Fußballfrauen. Ja, und zum Abschluss noch der Hinweis auf unser Sonderformat im BVB-Podcast Flutlicht und Flipcharts, in dem wir alle zwei Wochen Mitarbeitende von Borussia Dortmund vorstellen. Am Donnerstag, Christoph, ist es wieder soweit und wir sind für diese Folge, ich glaube, du warst da so mit drauf, ne? Auf das Stadiondach geklettert.
In der Tat. Die Aufzugfahrt dahin war sehr wackelig.
Also nichts für schwache Nerven wahrscheinlich.
Das ist so außen an der Stadionwand, das ist auch nur so ein Kasten, so ein offener Kasten und da sind wir dann auf über 50 Meter.
Okay, Wahnsinn, ja. Und ihr stellt ja unseren Energiemanager vor, Florian Demnitz. Der arbeitet zusammen mit seinem Team an einem weltrekordverdächtigen Großprojekt. Was das ist, verraten wir noch nicht, Christoph.
Nein.
Das erfahrt ihr am Donnerstag. Es lohnt sich.
Weltrekordverdächtig ist auf jeden Fall nicht übertrieben. Ja, und wie immer am Ende, wenn ihr Fragen, Kritik, Lob oder Vorschläge habt, inhaltliche Vorschläge, dann schreibt uns eine Mail an podcast@bvb.de. Dieses Mal gibt es kein Cup-Trikot zu gewinnen, aber wir freuen uns auf euer Feedback. Ihr könnt auch gerne, wenn ihr das in der Podcast-App hört, drunter kommentieren. Das erzählt der Greg gleich auch nochmal im Outro. Ansonsten schickt uns gerne eine Mail. Wir freuen uns, wenn wir eine Idee davon bekommen, was ihr an diesem Podcast feiert und wo ihr sagt, so, ach, das brauche ich eigentlich gar nicht so dringend. Denn wir wollen uns darauf einstellen, wir wollen euch ja den Podcast, den Rückblick auf das BVB-Wochenende liefern, so wie ihr es gerne hättet. Vielen Dank für eure Zeit. Martin, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Sehr gerne, Christoph, danke.
Ist spät geworden.
Ja, hat sich aber gelohnt.
Wir packen jetzt ein und sagen Tschüss aus Dortmund.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das war's schon wieder. Lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung für den Algorithmus da und kommentiert die Folge. Danke und bis bald.